Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TachoCast. Ihr hört den Profi-Talk zu Lenk- und Ruhezeiten mit Sascha Walter und Götz Bock. Dieser TachoCast wird präsentiert von Jorla, Ihrem Partner für die Logistik der Zukunft. Ob Fuhrparkmanagement, Telematik, Maut- und Tacholösungen oder digitale Abrechnungssysteme. Jorla ist Ihr Komplettanbieter für die moderne Transportwelt. Jorla. Changes for a better future. Mehr erfahren auf jorla.de.
Sascha.
Gut.
Servus.
Hallihallo.
So, nächste Folge steht im Raum. Wir haben gedacht, wir machen heute ein bisschen die Basics oder wir kümmern uns mal endlich wirklich um Basics. In der einen oder anderen Folge ist es schon durchgeklungen. Heute wollen wir euch mit den Zeitsystemen im Fahrpersonalrecht beglücken.
Das wird sich, ja, und da passt es natürlich ganz gut, dass wir wieder sagen müssen, wir müssen auf die Zeit aufpassen.
Ne? Ja, das wird heute wieder hart. Also
das könnte passieren. Das könnte lang werden.
Ja, je nachdem, wie viele tolle Beispiele wir haben und wem noch was einfällt. Aber wir versuchen uns zu zügeln in unserer Freischweifigkeit. Genau, also es geht um Zeitsysteme. Was haben Sascha und ich vor mit euch? Wir wollen über so Themen wie die Kalenderwoche, den Arbeitstag, die Arbeitswoche, die Schichtzeit, also all diese Dinge, um die sich die Lenk- und Ruhezeiten herum konstruieren, um es mal etwas übertrieben auszudrücken, die wollen wir heute thematisieren. Und bevor wir ins Thema reinstarten, noch einen kurzen Bezug zur letzten Folge. Da haben wir über das Deutsche Fahrtenschreiberforum gesprochen. Da haben wir auch ganz nette Rückmeldungen bekommen. Also ich zumindest, wie es bei dir, Sascha, hat sich jemand gemeldet?
Ja, auf jeden Fall. Und ich gebe das ja schon seit längerer Zeit bekannt, dass wir also in den Startlöchern stehen bezüglich des Fahrtenschreiberforums und dass es jetzt auch zeitnah losgehen wird. Aber es ist, wie es ist. Ja. Manchmal haben wir eben noch hier das eine kleine Problem und hier noch ein kleines Problem, was gelöst werden musste oder gelöst werden muss. Und wir hatten das ja auch bei unserer Homepage, auf die wir in der letzten Folge ja verwiesen hatten. Leider haben wir dann festgestellt, dass die Webseite doch noch nicht so fertig war, wie wir uns das gewünscht hätten. Deswegen haben wir sie erstmal wieder offline genommen und hoffen natürlich jetzt, wenn wir diese Folge veröffentlichen oder wenn sie veröffentlicht wird, dass sie dann fertig ist und dass ihr dann wirklich auf diese Website gehen könnt, um im besten Falle Mitglied zu werden.
Genau. Also ich sage nochmal die Adresse dff-ev.de. Da findet ihr dann, wie es ja Sascha gerade gesagt hat, hoffentlich die Seite, die mal so weit ist, dass alle rechtlichen Anforderungen erfüllt sind und dass ihr euch informieren könnt. Und ja, wir freuen uns natürlich über Mitglieder, über Interessierte, über vor allem Menschen, die auch dann am Ende des Tages willens und ich sag mal in der Lage sind, auch ihre Zeit in das Thema zu investieren, so wie wir das ja auch machen. Daran wird es am Ende des Tages hängen. Der Erfolg des Ganzen und da sind wir natürlich erwartungsvoll unterwegs und lassen uns da auch nicht abbringen erstmal, aber ja, das wird das kritische Thema sein. Gut, genug Vorrede
zum
Ganzen. Wie gesagt, wir reden heute über die Zeitsysteme. Ich starte mal rein einfach mit einem Grundsatzpunkt, der wichtig ist zu verstehen. Weil dieses System Lenk- und Ruhezeiten hängt ganz eng mit dem Thema Arbeitszeitgesetzgebung zusammen. Es ist ja letztlich nur eine Sonderform der Arbeitszeitgesetzgebung, eben um diese Schutzzwecke zu erreichen. Also die Arbeitnehmerschutzvorschriften sind es ja einerseits, dass die Fahrerinnen und Fahrer nicht zu lange arbeiten und sich hinreichend erholen können. Und die Straßenverkehrssicherheit. Und das erreiche ich eben nur, wenn ich da gewisse Grenzen und Mindestvorgaben mache. Da ist ein Begriff wichtig oder zwei Begriffe sind da wichtig, die wir hier kurz ansprechen. Der eine Begriff ist Lex Specialis und der andere Begriff ist Lex Generalis. Lex Specialis, für was steht das? Lex ist lateinisch für Gesetz und Specialis erschließt sich jedem speziell. Also für euer Verständnis, das Fahrpersonalrecht sitzt sozusagen auf dem Arbeitszeitrecht drauf, ist spezieller, ist für eine kleine Gruppe von Personen, nämlich alle, die aufzeichnungspflichtige Fahrzeuge führen, Für die sind dort besondere Regelungen, spezielle Regelungen eben getroffen. Und die sind dann auch untechnisch ausgedrückt hochwertiger als die allgemein arbeitszeitrechtlichen Regelungen, die eben für alle Arbeitnehmer, ich sage jetzt mal in Deutschland oder natürlich auch in anderen Staaten gibt es natürlich auch entsprechende Arbeitszeitgesetzgebung. Also das ist die Basis. Wenn ihr es euch als Pyramide vorstellt, ist das Arbeitszeitrecht im Erdgeschoss und dann drüber kommt eben das Fahrpersonalrecht mit seinen Sonderregeln. Ja, das ist
Genau.
einfach wichtig zu verstehen.
Und wenn wir jetzt ins Arbeitszeitgesetz hineingehen, ins nationale Arbeitszeitgesetz, dann ist es eben so, dass wir für die Leute, die aufzeichnungspflichtige Fahrzeuge fahren, den speziellen Paragraphen 21a haben.
Genau.
Na, für die Beschäftigten im Straßentransport, werden da also speziell diese Regelung, oder sind speziell diese Regelung verankert. Und alles andere wäre also allgemein für die Arbeitnehmer.
Genau. Aber was ein ganz zentraler Punkt ist, es ist jetzt nicht so, dass sich derjenige, der dem Fahrpersonalrecht unterliegt, der also Lenk- und Ruhezeiten aufzeichnen muss, nicht auch das Arbeitszeitgesetz einhalten muss. Also es ersetzt nicht das eine das andere, sondern, und das ist die Herausforderung dann auch im Alltag, auf die wir nachher immer wieder zurückkommen werden, ich muss die Dinge gleichzeitig und parallel und jederzeit alles einhalten. Also ich muss mich einerseits an die allgemeinen Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes halten, also zum Beispiel die Pause nach so und so viel Stunden und auch den Maximalzeitraum, den ich arbeiten darf. Und dann kommt eben noch dazu, dass ich die Lenkzeiten einhalten muss, den Lenkzeitblock von 4,5 Stunden etc. Da gibt es ganz viele Details. Wir haben uns im Vorfeld heute darauf geeinigt, nicht so sehr abzuschweifen, damit wir wirklich durchs Programm kommen. Aber wie gesagt, es ist immer alles gleichzeitig zu betrachten.
Ja, und das ist in der Praxis das, was oftmals den Leuten schwerfällt. Also nehmen wir mal ich nenne es jetzt einfach mal die Pausenregelung. Wir haben die Pausenregelung nach der Lenk- und Ruhezeitverordnung, wir haben die Pausenregelung nach dem Arbeitszeitgesetz. Und das fällt den Leuten oftmals sehr schwer. Sie würfeln alles durcheinander.
Genau.
Ich habe in meinen Schulungen, BKF-Schulung, ich mache das immer gerne mit Arbeitsblättern, die ich vorher ausfüllen lasse, mal gucken, was so an Wissensstand da ist und habe dann dementsprechend so zwei Fragen hintereinander. Da geht es einmal um die Arbeitszeitunterbrechung und einmal um die Fahrunterbrechung. Und jedes Mal sind die Antworten völlig falsch, weil sie es durcheinander würfeln. Also wir müssen schwer aufpassen, worüber sprechen wir, damit wir immer alle vom selben reden. Das ist meiner Meinung nach in der Praxis so ein bisschen die Kunst.
Genau, ich habe ja vorhin das Bild dieser Pyramide schon gezeichnet. Das könnt ihr ja versuchen, euch ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Also alles, was in der Pyramide drin ist, sprich das Arbeitszeitgesetz und das Fahrpersonalrecht, das ist alles gleichzeitig einzuhalten. Und wie du ja, Sascha, gerade beschrieben hast, ist es dann in der Praxis manchmal nicht ganz einfach. Also man muss natürlich differenzieren. Habe ich jetzt jemanden, der im Fernverkehr einfach Kilometer runterreist, der wird oft nur im Fahrpersonalrecht glücklich werden, mit wenn er die Regelungen einhält. Habe ich halt jemanden, der regional irgendwas Stückgut ausliefert oder im Werkverkehr was beschafft und wieder ausliefert etc., der wird halt auch mit dem Arbeitszeitthema ja, konfrontiert sein, dass er eben nicht so viel Kilometer macht am Tag, dass ihm der Lenkzeitblock ausgeht, sondern der wird eher das Thema haben, dass er halt nach 6 Stunden Arbeitszeit auch mal eine Pause machen muss. Ja.
Dazu sagen muss man aber auch, dass diese Aufgabe ja auch nicht nur im Bereich des Fahrers liegen,
Klar.
sondern auch der Disponent muss natürlich dazu seinen Beitrag zutun. Auch er fällt also ja als Disponent in die Regelung hinein. Das heißt nicht in die Regelung rein, aber er disponiert ja den Fahrer und er muss die Touren eben so planen,
Genau.
dass der Fahrer überhaupt seine Pausen machen kann.
Genau. Wir hatten ja auch in einer der vorigen Folgen mal angefangen mit den Unternehmerpflichten. Das ist natürlich auch eine Unternehmerpflicht. Zum Beispiel hatte ich jetzt erst am Mittwoch bei einem Unternehmen, ich muss eine Pausenregelung artikulieren. Also ich muss sie erstmal verschriftlichen und dann muss ich sie den Fahrern vorlegen und natürlich auch den Disponenten. Und ja, das muss ich tun als Unternehmer. dass es klar ist, wenn einer morgens um 6 anfängt zu arbeiten regelmäßig, muss ich dem sagen, hey, lieber Mitarbeiter, du solltest, sagen wir mal, zwischen 11 Uhr und 13, also allerspätestens um 12, wenn die 6 Stunden Arbeitszeit rum sind, aber gerne schon ab 11 Uhr mal anfangen, eine Pause machen, spätestens, ja, weil da ist immer ja hochflexibel. Aber wir schweifen schon wieder ab und das
Ja,
lassen wir
und
jetzt
jetzt
gleich mal
fällt mir
sein.
auch schon wieder diese Sache mit der Bereitschaftszeit ein. Ich hatte es auch erst gestern wieder, dass die Leute es noch nicht verstanden haben, ne? Also der Arbeitstag besteht dann aus Lenken, Bereitschaftszeit, und sie glauben, sie haben dann ihre Pause gemacht, weil der Fadenschreiber es wieder generiert. Aber wir
Naja.
wollen da jetzt nicht tiefer
Nein,
reingehen,
nein,
und sonst sind wir wirklich
nein.
nachher bei 2, 3 Stunden.
Ja.
Das
Ja.
können wir dann auch keinem zumuten, uns so lange zuzuhören.
Genau, also noch eine zweite Basisinformation neben dem Pyramidenbild mit Lex Specialis, Lex Generalis, ist eben der Punkt, was man verinnerlicht haben muss bei dem ganzen Thema Lenk- und Ruhezeiten. Wie erreichen wir diese Schutzziele auch? Nämlich dadurch, dass wir manche Dinge haben, die nach oben begrenzt sind, also in ihrem Ausmaß nach oben limitiert sind. Das ist eben die maximale Dauer der Arbeitszeit, der Lenkzeit am Stück, der am Tag, in der Woche. Ja, diese ganzen aktiven Arbeitstätigkeiten, egal ob jetzt um den LKW, um den Omnibus herum oder hinterm Steuer, die sind immer nach oben limitiert. Ich darf halt maximal so und so lang. Natürlich darf ich auch deutlich weniger. Da ist einem keiner böse, wenn man auch an einem Tag mal nur 1 Stunde arbeitet. Das ist gesetzlich nicht verboten. Demgegenüber stehen dann aber die Dinge, die nach unten hin limitiert sind, nämlich die ganzen Erholungsphasen, also sowohl die Pausen über den Tag hinweg als auch die Ruhezeiten, die täglichen Ruhezeiten, die wöchentlichen Ruhezeiten, die sind immer nach unten hin limitiert. Also ich muss ein Mindestmaß erfüllen. Die Zahlen sollten allen mehr oder weniger bekannt sein. Und natürlich darf ich auch länger Pause machen und ich darf länger Ruhezeit machen. Ich frage immer in meinen Schulungen gern, wie lange darf eine Tagesruhezeit sein? Und dann gucken mich die Leute total komisch an und dann ja vielleicht so 12 oder 13. Nee, die können auch 10 Jahre lang sein, sage ich dann immer.
Ja.
Ja, also es gibt keine
Ja.
Begrenzung, wie lange eine Tagesruhezeit, eine Wochenruhezeit, auch eine Pause. Die kann auch 2 Stunden dauern, die kann auch 3 Stunden dauern. Ja, dann wird sie sogar rechtlich schnell zum Teil der Ruhezeit, wenn es um die gesplittete Tagesruhezeit geht zum Beispiel. Aber ich muss nicht 15:30 machen. Ich kann auch 20:60 machen. Ja, da gibt es keine
Ja.
Begrenzung. Da haben wir ganz viel Freiheit. So, also diese zwei Punkte
Erstmal,
sind mal wichtig, denke ich.
ja, und noch wichtiger finde ich eigentlich, dass die Leute, also das Fahrpersonal, verstehen, warum gibt es das eigentlich? Also so oft sehe ich, dass die Leute sich quasi selbst verarschen, dass sie B- und Entladezeiten als Pausen aufzeichnen. Vielleicht kann man es ein Stück weit verstehen in der Praxis, aber diese ganzen rechtlichen Grundlagen, die wir haben, also Arbeitszeitgesetz, Fahrpersonalrecht, sollen ja oder sind ja dazu da, den Fahrer zu schützen.
Definitiv.
Also, ja.
Also es gibt drei
Okay.
Schutzzwecke und zwei davon sind Schutzvorschriften, nämlich der
Ja.
Fahrer und die Allgemeinheit, also die Straßenverkehrssicherheit. Und nur einer von drei Punkten, da geht es um den Wettbewerb, aber das setzt sich ja auch eine Schutzvorschrift, halt nicht jetzt für den Fahrer, sondern halt für den Unternehmer, der sich rechtstreu verhalten will. Aber das ist ja, auch kommen wir wieder zurück zum Thema Schulung, das spreche ich auch jedes Mal an und da macht's beim einen oder anderen einen Schnackler, dass er sagt, ja, okay, hat er recht, das ist tatsächlich eigentlich für mich geregelt, weil die Wahrnehmung ist ja oft, dass es gegen die Fahrer geregelt ist. Aber schön. Sascha, worüber
Und
reden
es
wir
geht ja nicht nur um
konkret?
Schutzzwecke, sondern es geht ja auch um meinen Verdienst. Aber
Zweifelsohne.
da haben wir ja auch schon zigmal drüber gesprochen. Wenn du den Fahrenschreiber auf Pause stellst, fällt es nicht ins Mindestlohngesetz hinein und muss also am Ende, wenn es hart auf hart kommt, nicht vergütet werden. Aber auch da wollen wir jetzt nicht nochmal drüber reden, so tief. Wir müssen es immer nur wiederholen, damit die Leute es irgendwann mal verstehen.
Genau.
Worüber wir reden müssen, sind aber die Bezugszeiträume bzw. die Berechnungszeiträume, denn die sind ja entscheidend. Was haben wir? Wir haben den Kalendertag, wir haben die Kalenderwoche, wir haben den 24-Stunden-Zeitraum, wir haben den 30-Stunden-Zeitraum, wir haben den 144-Stunden-Zeitraum und wir haben einen Begriff, den es eigentlich gar nicht gibt, nämlich die Schichtzeit. Auch hier wird immer alles durcheinander oder sehr häufig alles durcheinander gewürfelt. Deswegen wollen wir da mal so ein bisschen drauf eingehen. Was bedeutet das Ganze? Was ist der Kalendertag? Ja, so, der Kalendertag, das ist der Zeitraum von 0 Uhr bis 24 Uhr. Dann haben wir die Kalenderwoche. Die beginnt am Montag um 0 Uhr und endet am darauffolgenden Sonntag um 24 Uhr.
Genau, diese Definitionen sind auch gesetzlich normiert, also da gibt es kein Vertun an der Stelle, und das sind einfach ja Punkte, die wir berücksichtigen müssen. Der Kalendertag selber ist jetzt für das Thema Lenk- und Ruhezeiten und auch für das Arbeitszeitgesetz nicht wirklich ein relevanter Zeitrahmen, sondern wenn wir was haben, dann ist es letztlich eine Bezugnahme auf die Kalenderwoche. Ich mache mal ein paar Beispiele. Wir haben eine maximale Lenkzeit in der Kalenderwoche. Wir haben eine maximale und auch eine durchschnittliche Höchstarbeitszeit in der Kalenderwoche. Wir haben das Thema der wöchentlichen Ruhezeit. Also wenn ihr zum Beispiel das Gesetz lest oder mit Begrifflichkeiten hier im Fahrpersonalrecht konfrontiert werdet und da taucht der Begriff Woche oder wöchentlich auf. Wo haben wir das zum Beispiel noch? Wenn wir eine Wochenruhezeit reduzieren, also nicht die 45 machen, sondern weniger, halt mindestens 24, dann müssen wir einen Ausgleich schaffen für die Reduzierung und das muss bis zum Ende der dritten Kalenderwoche sein und dann ist es eben so, dass halt bis 24 Uhr am Sonntag dieser dritten Kalenderwoche muss das passiert sein. Ja, also so haben wir an mehreren Stellen einen Bezug zu dieser Kalenderwoche. Also die ist, ich wiederhole es nochmal, die ist relevanter für uns als der einzelne Kalendertag, weil also mir fallen eigentlich keine praxisrelevanten Themen ein, wo der Kalendertag wirklich eine Rolle spielt.
Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Denn wir haben als den Berechnungszeitraum in der Regel den 24-Stunden-Zeitraum beziehungsweise in der Zwei-Mann-Besatzung dann den 30-Stunden-Zeitraum.
Ja.
Welcher dann als der...
Weil das ist mir wichtig, nochmal mitzugeben. Also dieses Thema Kalenderwoche, das ist ein zeitlich sehr starrer Rahmen. Ja, da können wir nicht links und rechts raus. Die Punkte, auf die du jetzt eingehst, Sascha, 24-Stunden-Zeitraum und Arbeitswoche und so weiter... Die sind super flexibel, aber da lasse ich dich jetzt
stehen. Also was wir immer wieder haben, ist Verstöße bei den Auswertungen, dass die Ruhezeiten nicht eingehalten worden sind. Und dann spricht man mit den Fahrern und dann sagen sie, aber guck mal, ich habe doch hier als Beispiel 13 Stunden Ruhezeit am Stück gemacht. So, warum habe ich jetzt diesen Verstoß in meiner Auswertung? Auch die Disponenten sind damit oftmals überfordert oder die Leute, die in den Unternehmen dafür verantwortlich sind, ich sag mal, die Fahrerunterweisung durchzuführen, die dann in der Praxis natürlich so aussehen, hier ist das Belegungsformular, unterschreib mal bitte deine Verstöße, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber im Grunde müsste ich ja drauf eingehen, auf diesen Verstoß und ich muss dem Fahrer das erklären, warum hast du denn jetzt hier diesen Ruhezeitverstoß? Ne? Und da hapert's. Beispiel, was man schön geben kann, so, mein Arbeitstag beginnt jetzt am Sonntagabend nach dem Sonn- und Feiertagsverbot um 22 Uhr. Ich habe eine ausreichende Wochenruhezeit oder wöchentliche Ruhezeit eingelegt. So, und jetzt beginnt mein 24-Stunden-Zeitraum um 22 Uhr, weil ich um 22 Uhr angestempelt habe. Das heißt, ich habe Beginnland eingegeben. So, und jetzt ist es so, dass dieser 24-Stunden-Zeitraum bis Montagabend 22 Uhr geht. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt diesen 24-Stunden-Zeitraum komplett ausnutzen muss. Ich darf nur nicht darüber hinausgehen, wenn ich in der Ein-Mann-Besatzung bin. So, und das Besondere ist, dass ich also in diesem 24-Stunden-Zeitraum, den ich jetzt zur Verfügung habe, da muss meine komplette tägliche Ruhezeit drin sein. Das bedeutet also im Grunde, dass der Fahrer jetzt überlegen muss, naja, wie plane ich denn meinen Tag? Was für eine Ruhezeit möchte ich denn jetzt machen? Möchte ich an meinem Arbeitstag jetzt eine reduzierte Tagesruhezeit machen? Möchte ich eine regelmäßige Ruhezeit machen? Sprich also 11 Stunden am Stück. Was habe ich vor? So, und dann muss er entscheiden und sagen, gut, wenn also am Montagabend um 22 Uhr mein 24-Stunden-Zeitraum zu Ende ist, und ich möchte an diesem Tag eine regelmäßige Ruhezeit von 11 Stunden durchführen, dann müsste er also ja quasi Montagmorgen um 11 Uhr abstempeln, heißt also Ende Land eingeben und dann in die tägliche Ruhezeit hineingehen. Würde er um 11.01 Uhr abstempeln und in die Ruhezeit hineingehen, dann hätte er ja bis 22 Uhr nur noch 10 Stunden 59 zur Verfügung. Und das würde ja bedeuten, er wäre schon im Bereich der reduzierten täglichen Ruhezeit.
Mhm.
Was ja erstmal kein Problem darstellt.
Ja. Ich glaube, wir müssen noch mal ein Stück zurückgehen. Du hast ja jetzt schon ein schönes Beispiel hier aufgebracht. Aber der 24-Stunden-Zeitraum ist aus meiner Wahrnehmung in den Schulungen und im Austausch mit Betroffenen, auch mit Disponenten und allen anderen, immer mit das größte Mysterium im Fahrpersonalrecht, weil er von seiner Begrifflichkeit ja so daherkommt, als ob das eine ganz fixe Thematik wäre. Also es ist eine ganz fixe Thematik bei dem Punkt, den du angesprochen hast gerade. Aber ich verwende gern, wenn ich den 24-Stunden-Zeitraum thematisiere, zwei Begriffe. Das ist einmal der Begriff des Verfügungsrahmens. Sag ich gleich was dazu. Und ich nenne das Ding auch gern Arbeitstag anstatt 24-Stunden-Zeitraum, weil das für meinen Geschmack besser zum Ausdruck bringt, worum es am Ende des Tages geht. Ja, jetzt bin ich reingegrätscht, jetzt muss ich auch weitermachen. Also, nochmal einen Schritt zurück, weil das ist, glaube ich, wichtig. Also, wir können ja unseren Arbeitstag zu jeder Kalenderminute beginnen. Also, der eine sagt, ich arbeite ab 3.16 Uhr morgens. Der andere sagt, mein Arbeitstag beginnt um 7.12 Uhr. Der dritte sagt, oh, ich schlafe heute ein bisschen aus, ich fange erst um 10:30 an zu arbeiten. So, das ist alles in Ordnung, das ist alles machbar, ist alles rechtlich vollkommen legitim. Da gibt's überhaupt keine Limitierung, sondern ich kann, wie gesagt, zu jeder Kalenderminute eines Tages meinen Arbeitstag beginnen. Und dann ist es eben
wichtig. Ja, man müsste vielleicht noch dazu ergänzen, dass man sagt, nach einer ausreichenden Tages- beziehungsweise wöchentlichen Ruhezeit.
Selbstverständlich. Davon gehen wir immer aus, aber das ist richtig, dass du sagst. Also, wenn ich das Mindestmaß an Erholungsphase, egal ob jetzt eine tägliche oder eine wöchentliche Ruhezeit, wenn ich das Mindestmaß erfüllt habe, kann ich ab diesem Zeitpunkt den nächsten Arbeitstag beginnen. Das ist ein ganz zentraler Punkt, den sich alle hinter die Ohren schreiben müssen. Sprich, wenn ich die 9 oder 11 oder bei einer gesplitteten Tagesruhezeit insgesamt 12 Stunden eingelegt habe, dann kann ich den nächsten Arbeitstag beginnen. Ich muss aber nicht, weil, wie wir ja eingangs gesagt haben, darf natürlich eine Erholungsphase auch länger dauern, als sie mindestens muss. Ja, das ist nämlich auch genau dieser Mechanismus, der sowohl dem Arbeitszeitgesetz als auch dem Fahrpersonalrecht zugrunde liegt, dass es ja letztlich darum geht, den Einsatz des Arbeitnehmers, die Tätigkeit des Arbeitnehmers zu flexibilisieren. Sprich, am einen Tag fange ich mal um 6 Uhr an zu arbeiten, am nächsten Tag fange ich an um 7 Uhr zu arbeiten und am darauffolgenden Tag fange ich schon morgens um 5 Uhr an zu arbeiten. Wenn das jetzt so, wie es manche tun, gedanklich zumindest, wenn also dieser 24-Stunden-Zeitraum so ein fixes Ding wäre, ja, dann entscheide ich mich praktisch nach der Wochenruhezeit, dass ich jetzt um 6 Uhr anfange zu arbeiten und dann wäre ich ja auf diese 6 Uhr Arbeitsbeginn für den Rest der Arbeitswoche fixiert. Ja, aber genau das weiß ja auch jeder, weil jeder kennt es ja. Am einen Tag fangen wir früher an, am anderen Tag fangen wir ein bisschen später an. Also dieses Rumschieben sozusagen des Arbeitsbeginns, das kennt jeder aus seiner täglichen Praxis. Und das ist auch genau das, was der Gesetzgeber ja auch möchte. Also wer es nachlesen will, dem empfehle ich mal Paragraph 1 Arbeitszeitgesetz sich kurz anzuschauen. Da steht es nämlich wortwörtlich drin, dass dieses Gesetz lässt sich auch, also ein Hauptzweck dieses Arbeitszeitgesetzes ist es, die Arbeitstätigkeit zu flexibilisieren, Möglichkeiten zu schaffen. Ja. Also wichtig, dieser 24-Stunden-Zeitraum kann immer dann beginnen, wenn ich eine vollständige Erholungsphase, egal ob tägliche oder öffentliche Ruhezeit, eingelegt habe und ist dann aber kein absolutes Fixum, sondern ist ein Verfügungsrahmen mit einer einzigen Bedingung, nämlich wenn ich den Arbeitstag begonnen habe, das ist das, was du, Sascha, schon gesagt hast letztlich, aber ich wiederhole es an der Stelle nochmal, wenn ich den Arbeitstag begonnen habe, muss ich spätestens 24 Stunden später wieder eine vollständige Erholungsphase eingelegt haben, sprich eine Tagesruhezeit.
Ja.
Das ist eigentlich alles, was da drin steckt.
Ja, genau. Also
Ja.
ich kann maximal diesen 24-Stunden-Zeitraum ausschöpfen in der Einmannbesetzung, aber ich kann auch genauso gut sagen, Mensch, ich habe jetzt hier, was weiß ich, heute nach einer ausreichenden Tages- bzw. wöchentlichen Ruhezeit fahre ich eine Stunde. So, dann habe ich vielleicht noch 4 Stunden sonstige Tätigkeit auf dem Lager oder was auch immer. Und dann mache ich Feierabend, weil heute einfach nichts zu tun ist. So, jetzt mache ich 10 Stunden Ruhezeit. So, dann komme ich ja auf 15 Stunden insgesamt. Und das war dann vielleicht mein erster 24-Stunden-Zeitraum diese Woche.
Genau,
Ne?
also
Also dieser
nach den
24-Stunden-Zeitraum ist das Maximale in der Einmannbesatzung.
genau, und ich ziehe auch nochmal die Replik zu dem, was ich gerade gesagt hatte. Wenn du jetzt in deinem Beispiel diese 10 Stunden Ruhezeit eingelegt hast, das ist ja für einen LKW- oder Omnibusfahrer eine hinreichende Erholungsphase im Sinne einer reduzierten Tagesruhezeit, dann habe ich das Recht einerseits und andererseits die Möglichkeit, den nächsten Arbeitstag zu beginnen. Ja, das heißt, 15 Stunden nach Beginn meines ersten Arbeitstages oder halt des einen Arbeitstages kann ich schon den nächsten Arbeitstag beginnen. Und man kann es noch extremer gestalten als dein Beispiel gerade, Sascha. Ich mache das gerne in den Schulungen, dass ich nur frage, wie lang muss ein 24-Stunden-Zeitraum mindestens dauern? Das ist dann so wie die Frage, wie lang darf eine Tagesruhezeit dauern? Da gucken mich die Leute auch erstmal an
Ja,
und
ja.
was will der Depp da vorne jetzt von mir? Die können sich gar nicht vorstellen, warum ich mit so einer Frage ums Eck komme. Aber das Extrembeispiel, das ich immer habe, ich komme kurz ins Unternehmen, ja, stecke meine Fahrerkarte, mach die Nachträge, mach meine Abfahrtskontrolle, guck noch vielleicht, wenn ich eine Ladung drauf habe, nach meiner Ladung, fahr zweimal um den Block, komm zurück, stell die Karre ab, geh in eine 9-stündige Tagesruhezeit. Dann kann ich also nach 9 Stunden noch was, ja, 15, sag ich mal einfach, kann ich schon den nächsten Arbeitstag beginnen. Ja, weil ich habe eine vollständige Tagesruhezeit eingelegt und damit ist der 24-Stunden-Zeitraum nach 9 Stunden 15, sage ich mal, fertig, vorbei, erledigt. Ja? Das ist das Thema, das man verstanden haben muss, dass dieser 24-Stunden-Zeitraum kein Fixum ist, keine negative Beeinträchtigung, sondern es ist ein Flexibilisierungsrahmen, in dem ich gewisse Dinge tun darf, nämlich lenken und arbeiten, und in dem ich gewisse Dinge tun muss, nämlich mich erholen. Egal, ob jetzt in Form von einer Pause oder von einer Tagesruhezeit, je nachdem. Ja, in meinem letzten Beispiel oder auch in deinem Beispiel mit eine Stunde lenken und dann 4 Stunden arbeiten, dann komme ich ja noch nicht mal in die Verlegenheit, eine Pause einlegen zu müssen, weil ich noch gar nicht nennenswert hinreichend gearbeitet habe, sondern dann reicht es ja auch direkt wieder in die Ruhezeit überzugehen. Ja.
Ja, und diese Flexibilität sorgt natürlich auch unter Umständen dazu oder dafür, dass wir ja die wöchentlichen Ruhezeiten nicht zwangsläufig am Samstag und am Sonntag haben müssen. Also, ne, weil das heißt ja, nach spätestens 6 24-Stunden-Zeiträumen, jetzt kommen wir im Grunde ja schon zu den nächsten, nämlich den 144-Stunden-Zeitraum. Das wäre dann ja meine sogenannte Arbeitswoche. Müsste ich ja wieder eine wöchentliche Ruhezeit einlegen. Und die kann im Grunde an jedem Tag kann die auch wieder stattfinden.
Genau, also da ist einfach durch diese verwendeten Begrifflichkeiten in den Rechtsgrundlagen wird da ganz viel suggeriert, oder wenn man die einfach so konsumiert, diese Begriffe, wie sie da drin stehen, erwecken sie bei dem Leser, bei dem Betroffenen vielleicht ein Gefühl, was ist richtig und was falsch. Aber das haben wir jetzt ja schon mal versucht, bei dem 24-Stunden-Zeitraum ein bisschen zu entkräften, sondern dessen eigentliches Wesen hier ans Licht zu bringen. Nämlich, ich wiederhole mich schon wieder, es ist ein Verfügungsrahmen. Ich habe Möglichkeiten ohne Ende. Wie gesagt, ich kann, zurückzukommen auf das andere Beispiel, ich kann das natürlich maximal ausreizen. Ja, ich kann sagen, wann, das war ja dein Eingangsbeispiel, wann muss ich denn aller spätestens in diese Erholungsphase übergehen, dass die noch in den 24-Stunden-Zeitraum reinfällt? Da kommen wir dann auf das Thema Schichtzeit. Die kann ich maximal ausnutzen, aber ich bin an keiner Stelle gezwungen, sie maximal auszunutzen, sondern ich kann meinen Arbeitstag auch vollkommen anders gestalten, nämlich auch deutlich kürzer, wie wir ja auch in den Beispielen dargestellt haben. Und auch nochmal nur zur Wiederholung, weil wir wissen ja, man muss manche Dinge 17 Mal sagen, bis sie dann angekommen sind. Immer dann, wenn ich die gesetzlichen Anforderungen erfüllt habe, sprich insbesondere die Erholungsphase vollständig eingelegt habe, dann kann der nächste 24-Stunden-Zeitraum beginnen. Es ist ein kann, es kann kein muss sein, ja, wir können ja niemand zwingen zu arbeiten, sondern es ist ein kann. Und das heißt eben auch, weil das ist das, was ich in den Schulungen auch immer wieder erlebe, dass dann doch die Meinung erstmal die ist, ja, also wenn ich da jetzt angefangen habe zu arbeiten, ich sage mal morgens um 6 Uhr, ja, nee, also dann kann ich frühestens am nächsten Tag den nächsten Arbeitstag beginnen. Ja, so aus der inneren Wahrnehmung. Und das ist halt nicht das, was im Gesetz steht, sondern wir können es in so einem Extrembeispiel, wie ich es vorhin aufgebracht hatte, also dass der Arbeitstag nur gut 9 Stunden dauert, da können wir also dreimal innerhalb eines Kalendertages zum Beispiel, also wenn ich jetzt nachts um 0:05 Uhr anfange zu arbeiten, ja, dann arbeite ich 9 Stunden und ein bisschen was, dann, nein, dann dauert der erste Arbeitstag 9 Stunden und ein paar Minuten, dann kann der zweite Arbeitstag beginnen, auch wieder 9 Stunden, ein paar Minuten, und dann könnte der dritte Arbeitstag beginnen, auch wieder so, alles innerhalb eines Kalendertages, ja, ist
Genau, das
alles
bezieht
rechtlich
sich, oder
möglich.
das, genau das kann man ja auch auf die Lenkzeit beziehen, ne? Wenn man sagt, ja, wie viele Stunden darf ich denn Lenkzeit haben?
Wunderbares Thema.
Jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, ja, was nehmen wir denn? 24-Stunden-Zeitraum oder Kalendertag? Also am Kalendertag, wenn ich den als Berechnung nehmen würde, dann kann ich also viel länger fahren als 10 Stunden. Ja, so, und da ist also wirklich, da muss das Verständnis her, dass wir wissen, wir müssen diesen 24-Stunden-Zeitraum nehmen. Was ist der 24-Stunden-Zeitraum? Und ich würde das jetzt auch gerne, dieses Beispiel, was ich eben hatte, nochmal zu Ende bringen. Einfach auch aus dem Grund, ich hatte vor kurzem einen Fahrer, der kam gerade, ich sag mal, aus der Ausbildung und der hatte überhaupt, der kannte diesen 24-Stunden-Zeitraum gar nicht. Und der hatte auch diese Verstöße, was die tägliche Ruhezeit anging. Und deswegen würde ich das gerne nochmal zu Ende bringen. Also wenn ich diesen maximal oder wenn ich diesen 24-Stunden-Zeitraum maximal ausreizen möchte, hat man ja eben gesagt, Montagabend 22 Uhr war das ja bei dem Beispiel. Wenn ich sage, ich mache eine regelmäßige, müsste ich also Montagmorgen um 11 Uhr in die Ruhezeit hineingehen. Würde ich um 11:01 Uhr in die Ruhezeit hineingehen, hätte ich meine erste reduzierte tägliche Ruhezeit innerhalb dieser Woche. Schlimmer wäre es aber, wenn ich für den Tag eine reduzierte Tagesruhezeit einplanen würde. Also reduzierte Tagesruhezeit bedeutet ja weniger als 11, aber mindestens 9 Stunden innerhalb meines 24-Stunden-Zeitraums. So, und dann würde das ja bedeuten, dass der Fahrer in dem Fall um 13 Uhr abstempeln müsste, in die Ruhezeit geht. Würde er um 13:01 Uhr in die Ruhezeit gehen, dann hätte er bis 22 Uhr ja nur noch 8 Stunden 59 zur Verfügung. Und somit wäre dann der genau dieser Fall da, dass der Fahrer an diesem Tag eben einen Ruhezeitverstoß hätte. Selbst wenn er jetzt 13 Stunden Ruhezeit am Stück machen würde, was ja okay wäre. Aber
Ja, selbst wenn
innerhalb
er
des
drei Tage frei hat,
24-Stunden-Zeitraums,
ja.
egal,
Ja, also auch das
in
ist ja,
dem 24-Stunden-Zeitraum
ja.
hat er einen Verstoß.
Genau.
Weil er eben nur diese 8 Stunden 59 drin hätte.
Ja, selbst wenn er danach eine Wochenruhezeit einlegt, hätte er ja
Selbst
trotzdem
dann.
den Verstoß gegen die Tagesruhezeit, die nicht vollständig innerhalb des 24-Stunden-Zeitraumes eingelegt wurde.
Genau, und man soll nicht glauben, wie häufig das vorkommt in der Praxis.
Ja, ich sehe
Ich
das
sag
auch
mal,
immer wieder.
es ist erschreckend. Und dann wieder diese Sache mit der BKF-Weiterbildung. Freunde, ihr müsst das doch wissen. Also, ja, aber dann hört man die Leute, die Schulungsanbieter erzählen, ja, du musst eine Ruhezeit machen, die Ruhezeit muss so und so lang sein. Aber sie erzählen nicht, dass dieser Bezugszeitraum da ist, also dieser 24-Stunden-Zeitraum, dass die Ruhezeit, wenn wir über die tägliche Ruhezeit sprechen, in dem 24-Stunden-Zeitraum komplett beendet sein muss, grundsätzlich.
Ja. Genau, also insbesondere bei den Fahrern, die halt sehr stark beansprucht sind, wo warum auch immer dieses Thema der Schichtzeit sehr stark ausgereizt wird Richtung dieser 13, Richtung dieser 15 Stunden. Das müssen wir jetzt auch als nächstes natürlich nochmal thematisieren, diese Schichtzeitbegrifflichkeit, weil die auch mit dem Arbeitszeitgesetz noch eine Verbindung hat. Aber ja, wenn dann halt untertags irgendwas passiert, ich muss da länger warten beim Kunden, ich muss da mehr arbeiten, was weiß ich, die Sicherung der Ladung ist einfach aufwendiger, ich verbringe mehr Zeit dort, als ich üblicherweise gedacht hatte. Ja, und dann rennt mir hinten raus mein Tag davon, meine Schichtzeit, meine 13 beziehungsweise 15 Stunden. Und dann komme ich genau in die Situation, die du gerade beschrieben hast, dass ich dann halt die Tagesruhezeit, also gerechnet ab dem Beginn des Arbeitstages, fange ich dann die Tagesruhezeit zu spät an. Sie passt nicht mehr vollständig in den 24-Stunden-Zeitraum seit Arbeitsbeginn. Und schon haben wir den Verstoß realisiert. Ja, und das auch bußgeldseitig zum Beispiel ein ganz komplexes Thema. Es gibt da, das ist schon relativ alt, da hat sich die EU-Kommission mal aus dem Fenster gelehnt und hat dieses Thema mal angesprochen. Da gibt es so ein Gentleman's Agreement, wenn wir es mal so nennen möchten, dass die, also wie gehen wir jetzt mit sowas um, bußgeldseitig? Weil was wären die Möglichkeiten? Wir könnten einerseits sagen, die Tagesruhezeit hat nicht vollständig stattgefunden. Oder halt, sie hat vielleicht vollständig stattgefunden, sie wurde aber nicht rechtzeitig begonnen. Das wäre eine Möglichkeit, einen Bußgeldtatbestand abzuleiten. Was wir aber ja
nicht
auch...
rechtzeitig begonnen oder der nächste Tag zu früh angefangen.
Ja.
Ist ja auch möglich.
Was ihr aber ja auch aus der Presse kennt, wenn dann wieder so Meldungen rumgehen, ja, der Fahrer fuhr 34 Stunden am Stück, so heißt es ja dann oft, oder ohne Unterbrechung. Da muss man vorsichtig sein. Da ist natürlich der Einzelfall, es kann sein, ja, es gibt ja völlig
aber
Verrückte,
wie hoch ist denn die
sowas machen.
Bitte schön.
Ja, es gibt Verrückte, die das machen, aber oft steht im Hintergrund was völlig anderes. Der hat nämlich entweder halt tatsächlich seine Tagesruhezeiten verkürzt in einem mehr oder weniger großen Ausmaß. Es kann sein, er hat nur 2 Minuten zu wenig gemacht. Natürlich kann es auch sein, er hat 1, 2, 3 Stunden zu wenig gemacht. Aber was dann eben oft passiert, auch bußgeldseitig, wenn wir keine vollständige Tagesruhezeit haben, dass die Behörde die Lenkzeit des einen Arbeitstages mit der Lenkzeit des darauffolgenden Arbeitstages addiert. Weil sie sagen, hier hat keine hinreichende Unterbrechung stattgefunden, sodass sich der Fahrer ausreichend erholen konnte. Und deshalb bebußen wir jetzt nicht die nicht vollständig eingelegte Tagesruhezeit, sondern wir bebußen die Lenkzeitsumme vom Tag 1 und vom Tag 2.
Es wäre ja auch denkbar, dass der Fahrer einen falschen Nachtrag gemacht hat.
Auch.
Anstatt das Symbol Bett einzugeben, hat er vielleicht eine Bereitschaftszeit eingegeben. Warum auch immer. Er war nicht konzentriert, seine Frau hat ihn angerufen während des Nachtrags oder. Ja. Aber es kann doch nicht sein. Und ich habe es erst die Tage wieder in sozialen Medien gesehen, auf der Seite des Balm. Ich weiß nicht, ich glaube 45 Stunden Lenkzeit am Stück.
Ja.
Das Bekloppte an der ganzen Geschichte ist doch, dass die Leute, die das lesen, die glauben den Scheiß doch.
Ja, ja, das Bild in der Öffentlichkeit
ist
verheerend.
Es kann natürlich sein. Ja. Dass das ist. Aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist sowas von gering. Ich vermute eher, da hat ein Bedienungsfehler vorgelegen oder eben, wie gesagt, den Arbeitstag zu spät beendet oder den nächsten Arbeitstag zu früh angefangen und dadurch ist die Ruhezeit eben nicht ausreichend lang gewesen. Aber die Leute glauben den Schwachsinn und dann haben wir nun mal auch die schweren LKW-Unfälle, wo ja immer von berichtet wird, was ja auch tragisch ist und so weiter. Kinders, aber das kann doch nicht sein. Also ich müsste doch hergehen, weil was macht denn eine Behörde? Eine Behörde liest die Fahrerkarte aus, nimmt die Daten, packt sie in ihre Archivierungssoftware oder in ihre Auswertesoftware, drückt auf den Knopf und sagt, ich hätte gerne eine Verstoßauswertung. So, die Verstoßauswertung sagt, okay, hier ist die Ruhezeit nicht im 24-Stunden-Zeitraum beendet gewesen und zack, schon habe ich diese ganzen Verstöße da. Und dann kommen diese Artikel und Mensch, Kinders.
Ja, also jetzt habe ich mich vorhin aus dem Fenster gelehnt. Jetzt muss ich die Hosen auch an der Stelle vor uns runterlassen. Ich hätte es natürlich unter professionellen Gesichtspunkten vor unserer Aufnahme hier nochmal raussuchen können, das Dokument, das ich gerade angesprochen hatte von der EU. Wenn ich es richtig im Kopf habe, steht da drin, wenn eine Tagesruhezeit mindestens 7 Stunden dauert, sei es nicht, ja, legitim ist der falsche Begriff, aber man solle dann nicht, also wenn wir mehr als 7, aber weniger als 9 haben, dann sollen nicht die Lenkzeiten vom Tag 1 und vom Tag 2 addiert werden, sondern dann soll die zu kurze Tagesruhezeit bebußt werden. Also so ist in meiner Erinnerung die Regelung, steinigt mich jetzt nicht, wenn es anders ist. Vielleicht schaffe ich es, das Ding zu verlinken, vielleicht finde ich das Ding auch noch online.
Aber weißt du denn, wie die Behörde es in ihrer Software eingestellt hat?
Ja klar,
ich habe auch gerade eine neue Archivierungssoftware. So, und jetzt stehst du vor dem Problem und sagst so, wie muss die Software denn eingestellt werden, damit das am Ende rauskommt? So, wir haben das doch gehabt bei der Bereitschaftszeit in der Einmannbesatzung. Mhm. Wie unterschiedlich da ausgewertet wird.
Genau.
Das wissen wir doch gar nicht. Und wie ist es national, wie ist es grenzüberschreitend, also wie ist es im Ausland, wie sehen die denn den ganzen Scheiß?
Genau.
Das ist doch unser Problem, was wir haben.
Genau, da können wir noch mal kurz auf Trace 2 verweisen. Das hatten wir in einer der Anfangsfolgen thematisiert, wo wir, glaube ich, ein bisschen über das Gesamtsystem schon mal gesprochen hatten mit den verschiedenen Institutionen. Also da, ich erinnere mich da auch dunkel, dass zu dem Thema da was drinsteht. Also man hat sich in Brüssel Gedanken gemacht, wie sollen die Mitgliedstaaten das regeln, wie sollen sie das handhaben. Aber das ist natürlich nur ein Wunsch, weil am Ende des Tages, wie du ja gerade die Beispiele gebracht hast, macht jede Behörde, macht jedes Land in Deutschland, also Bundesland, macht jeder andere Mitgliedstaat der EU am Ende des Tages mehr oder weniger, was er will, oder argumentiert sich's eben her. Und deshalb ist eben so wichtig, und das schließt jetzt den Kreis, dass ihr da draußen, die entweder fahren oder planen oder kontrollieren oder drüber reden über das Thema, dass ihr versteht, wie dieses System tatsächlich aufgebaut ist. Weil das haben wir beide jetzt ja mehrfach zum Ausdruck gebracht. Unser Eindruck aus den Schulungen, aus den Gesprächen, aus den Fragen, die an uns gerichtet werden, ist eben, dass es an der Basis dessen, was da an Lenk- und Ruhezeitvorschriften herrscht, also genau die Punkte, über die wir heute sprechen, diese Zeitsysteme, schon da haben wir riesen, nicht unbedingt Kenntnis, aber Verständnisdefizite. Also die Leute kennen schon diese Begrifflichkeiten, kennen das, dass es das gibt, aber das Verständnis dahinter, was steckt wirklich drin, was ist das Muss an der ganzen Sache, was ist das Kann an der einzelnen Begrifflichkeit, ja, da hoffe ich, dass wir zumindest bei denen, die heute durchgehalten haben und unserem Geschwafel gefolgt sind, ein Verständnis entwickelt haben. Wirklich, weil es ist ein Verständnisproblem, meines Erachtens.
Und überleg mal, Götz, die Tage hattest du mir etwas geschickt. Da ging es um einen ehemaligen Polizeibeamten, der jetzt auch in der Ausbildungsschiene ist, der ja, ich sag jetzt mal, seine eigenen Spielregeln aufstellt.
Genau. Das und, dann natürlich noch
so mit dem, was du mir da geschickt hattest, war das ja auch nicht das erste Mal. Mhm. Und es gibt solche Leute eben, die ihre eigenen Spielregeln aufstellen. Ein kurzes Beispiel fällt mir ein, da ging es dann darum, dass jemand gesagt hat, Druckerpapier muss zwingend im Drucker des digitalen Fahrtenschreibers sein.
Ja.
So, wenn du das nicht hast, dann kann es dir passieren, dass du eben bezahlst. So, da ist auch wieder
Philipp Rabenschlag.
da ist auch wieder jemand, der also seine eigenen Spielregeln erstellt hat. Ja. Keine Ahnung warum, aber so haben wir es eben.
Genau.
Ja?
Also ich denke,
das heißt ja nicht, wenn irgendwas beanstandet worden ist, heißt ja nicht, dass ich das jetzt alles dann, ich sag mal, beim Bußgeld, dass ich es zahlen muss. Nein, ich kann ja, hab die Möglichkeit und kann gegen angehen. Du hast ja gerade den entsprechenden Namen gesagt, der mir dabei helfen kann, unser Philipp.
Ja.
Aber in der Praxis stehe ich erstmal in einer möglichen Kontrolle, so, und ich bin dem Kontrollbeamten ausgeliefert und ich muss erstmal seine Sicht akzeptieren, weil ich werde ihn sowieso nicht davon überzeugen können, dass er eine andere Sicht oder dass er meine Sicht übernimmt.
Genau.
So, also muss ich das im Nachgang machen. Du hattest eben den Begriff Schichtzeit reingeworfen. Da fehlen mir
Moment,
auch schon wieder das
Moment,
ganz,
Moment,
ja.
Moment, Moment. Wir haben, weil das ist noch wichtig,
Wann
kurz
du es bist.
ein Sonderfall nämlich noch. Wir haben jetzt viel über den 24-Stunden-Zeitraum gesprochen und da dabei schon die Schichtzeit immer wieder thematisiert. Es gibt noch die Sonderform der Mehrfacherbesatzung. Das soll nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden. Also Mehrfacherbesatzung heißt ja, ich habe mindestens zwei Leute im Fahrzeug, die ja willentlich sich beim Fahren abwechseln. Und da hat der Gesetzgeber denen natürlich Möglichkeiten eröffnet, da auch einen Nutzen draus zu schlagen. Nämlich, dass hier der Bezugszeitraum nicht der 24-Stunden-Zeitraum ist, sondern ein 30-Stunden-Zeitraum. Also der Wesenskern dieses 30-Stunden-Zeitraums ist genau der gleiche, wie wir ihn jetzt gerade für den 24-Stunden-Zeitraum beschrieben haben. Aber ich verlängere sozusagen den Arbeitstag, weil die zwei Fahrer wechseln sich ja ab oder drei oder vier oder fünf wechseln sich ab. Und die haben dann die Möglichkeit eben, da ist dann das gleiche Spiel wieder, was jetzt gleich kommt bei der Schichtzeit. Also sie müssen halt innerhalb von 30 Stunden nach Arbeitsbeginn müssen sie mindestens 9 Stunden Tagesruhezeit eingelegt haben. Also die haben einen Verfügungsrahmen von 21 Stunden. Bei den Einfahrerbesatzungen haben wir gerade ständig von 13 und 15 gesprochen. Das machen wir jetzt gleich bei der Schichtzeit. Hier wären es 21. Ich denke, das reicht jetzt mal kurz als Hinweis, oder?
Sie verlängern nicht nur Ihre Schichtzeit, sondern Sie
Ja.
verkürzen ja auch quasi Ihre Tagesruhezeit auf 9. Die
Ja.
9 Stunden wäre,
Das ist jetzt aber
ja, also,
semantisch schwierig, weil das war zu dem Ex-Kontrollbeamten, den du gerade angesprochen hast. Da gab es nämlich auch mal von dem die Äußerung, in der Mehrfahrerbesatzung könne eine 9-stündige Tagesruhezeit nur dreimal zwischen 2 Wochen Ruhezeiten eingelegt werden. Deshalb
ja.
ist es jetzt sehr wichtig, dass wir das hier ganz klarstellen. Also
Richtig.
in der Mehrfahrerbesatzung gibt es keine regelmäßige, keine reduzierte und keine gesplittete Tagesruhezeit, wenn wir es mal ganz eng sehen, sondern da gibt es nur die Tagesruhezeit und die ist immer mindestens 9 Stunden.
Genau, und verkürzen meine ich nicht, dass ich sage, ich gehe jetzt von 11
Genau.
runter, sondern
Ja.
die 9-stündige ist in dem Fall, also in der Mehrfahrerbesatzung, die regelmäßige Tagesruhezeit. Das war eigentlich der
Ja.
Punkt. Ja, weil du sagtest, ja, ich erweitere die Schichtzeit. Naja, aber dadurch wird ja auch, oder die Ruhezeit ist aber auch verkürzt worden. Aber nicht zu sehen als reduzierte Tagesruhezeit, sondern das ist die regelmäßige Tagesruhezeit in der Mehrfacherbesatzung. Das war eigentlich
Genau.
die
Nur
Aussage.
kurz der
Aber
Gedanke
wir müssen ja mal so
dahinter.
aufpassen mit dem, was wir
Ja,
sagen.
das geht
Wir
nämlich
kriegen
ganz
ja
schnell.
oftmals Kommentare, also wir
Ja.
würden völlig falsche Begriffe nehmen, aber wir müssen ja schwer aufpassen. Das passiert aber relativ schnell. Dass
Bildungsauftrag.
man mal,
Ja.
ja,
Nee,
das ist
also,
so ein bisschen die Gewohnheit, weil wir wissen, worüber wir reden. Also,
ja.
ne, aber dann hast du so einen Kontrollbeamten, der, ja, du hast hier einen falschen Begriff, du hast das falsch erklärt oder einen falschen Begriff und ruckzuck bist du hier und da. Also, verzeiht es uns, wenn uns das mal passiert, weil wir reden ja relativ spontan und wir beide wissen, worüber wir reden. Das ist eben so der Punkt.
So sieht's aus.
Ja.
Zumindest sind wir der Meinung.
Ja,
Okay.
wir sind bemüht. Wir waren stets
Ja.
bemüht, alles richtig zu machen und alle
Ja.
richtigen Definitionen, richtigen Begriffe zu nutzen.
Ja.
Ja, damit ja allen gefallen hier.
So.
Okay,
Also, die
so.
Schichtzeit müssen wir jetzt schon noch mal für sich kurz, finde ich. Also, sie ist jetzt schon mehrfach angeklungen, aber dass uns genau das nicht passiert, dass wir was vorausgesetzt haben.
So, pass auf, jetzt will ich dir ein kurzes Beispiel zu geben. Also ich bekomme bestimmt 1 bis 2 Mal die Woche einen Anruf von irgendwelchen Disponenten. Dann sagen sie, du, 3 Mal die Woche kann doch die Arbeitszeit auf 15 Stunden ausgeweitet werden. Dann überlege ich kurz und sage, naja, also bis gestern Abend, wo ich Feierabend gemacht habe, war das nicht so. Ich weiß aber noch nicht, was sich über Nacht getan hat. Ich weiß natürlich, wo er hin will. Aber das Erschreckende ist doch, dass die Häufigkeit dieser Anrufe, die Fragestellung, die Häufigkeit der Fragestellung, das finde ich so erschreckend. Und woran liegt es? Weil die Disponenten ja, wir sind wieder bei den Schulungen, wer wird gezwungen, in die Schulungen zu gehen? Das Fahrpersonal. Schön samstags in ihrer Freizeit. So, wo der Disponent wieder zu Hause mit seiner Familie schön im Sommer auf der Terrasse am Frühstückstisch sitzt und ein Brötchen nach dem anderen reinschiebt und dann eben mit diesen Fragen kommt.
Genau. Ja, also
hast du das auch?
Ja, klar.
Erlebst du das auch?
Ja, natürlich. Das thematisiere ich auch jedes Mal. Letzten Samstag saß ich ja auch hier wieder in der Fahrschule und habe das gemacht. Und das ist auch immer mein Entree. Ich meine, es kommt ja auch schon oft, wenn die Ersten kommen, so Viertelstunde, 30 Minuten vor Beginn, kommen rein. Und wie schön, dass wir wieder samstags hier sind und so. Und ich thematisiere das auch. Ich finde es auch eine Oberfrechheit, habe ich, glaube ich, auch hier im Podcast schon gemacht. Also geh du mal bei dir vorne ins Büro, ja, und sag mal, ey, wir machen jetzt Samstag Schulung für euch.
Ja.
Ja, die gucken dich an. Ja, also geh mal in so ein Bürokomplex, in eine Verwaltung, was auch immer, und sag denen mal, ja, wir arbeiten ja hier Montag bis Freitag, aber ihr kommt alle samstags zur Schulung.
Ja.
Ja.
Auch mit den Änderungen, die da jetzt kommen sollen, weil wir schon dabei gerade sind. Also ich weiß nicht, ob diese Änderung, dass man sagt, in dieses E-Learning hineingehen. Für mich stellt sich die Frage, müssen wir an diesen 7 Stunden eigentlich festhalten in allen Bereichen?
Hm.
Oder hätte man nicht sagen können, so, wir gehen von diesen 7 Stunden weg, weil manchmal ist es ja schon wirklich schwer, 7 Stunden zu füllen. Weiterbildung, ja, muss sein, aber mit diesem E-Learning, was da jetzt, ja.
Ist ja auch für die Aufnahmekapazität nicht hilfreich. Also ich denke mir auch oft,
auch das,
ich meine, ich versuche es natürlich auch von der Gestaltung her, was mache ich am Vormittag, was mache ich am Nachmittag. Aber du,
nachmittags setzt du die rote Nase auf.
Suppenkoma hast und dann, ja, die Leute sind einfach voll. Ich meine, vor allem bei so Freaks wie uns, du machst ja nicht einfach hier, ich klicke da mal irgendeine Präsentation durch, sondern du ballerst die Leute ja von Anfang bis Ende zu mit Infos und Themen und Spezial und das und hast du nicht gesehen. Und ja, da ist die Aufnahmekapazität.
Aber Themen, die auch für den Disponenten wichtig wären oder für den Unternehmer wichtig wären. Es bringt mir doch nichts, oder nicht, ich muss sie alle haben.
Genau.
Aber das haben wir auch schon 100 Mal besprochen.
Ja, ja.
Und,
zurück zur Schichtzeit.
Werbung. In der Logistik zählt jede Minute. Und Jorla sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft. Mit Lösungen wie Fire TMS, Tachoscan und modernen Telematik, Fuel- und Mautsystemen unterstützt Jorla Unternehmen in ganz Europa bei der Digitalisierung ihrer Prozesse. Von der Fahrzeugausstattung bis zur Datenauswertung. Alles aus einer Hand, alles auf Effizienz und Transparenz ausgerichtet. Wenn Sie in Ihrer Spedition auf Zukunft setzen, setzen Sie auf Jorla. Jorla. Changes for a better future. Mehr erfahren auf jorla.de. Zurück zur Schichtzeit.
Also,
dann haben wir noch unseren Experten, den Verkehrsminister, unseren neuen Verkehrsminister als Oberexperte, der macht, gut, wir wollen nicht, dass wir verhaftet werden hier.
Es ist nur ein Podcast, kein Klagelied.
Ja.
Also, Schichtzeit. Wichtig einfach wieder, Wiederholung, Verfügungsrahmen. Es ist nur ein Verfügungsrahmen und es ist ein reines Rechenmodell erstmal. Weil wenn ihr in die Gesetze reinschaut, ihr findet nirgends drinstehen, der Fahrer, die Fahrerin hat eine Schichtzeit von. Nein, es geht eben hier bei dieser Schichtzeit wieder nur um das gleiche Thema. Wir müssen berechnen können, wie lange kann der einzelne Fahrer, die Fahrerin dem Unternehmen zur Verfügung stehen für verschiedene Dinge. Und wann ist dann eben Schicht im Schacht, weil dann eine Tagesruhezeit begonnen werden muss. Das ist der ganze Spaß an der Schichtzeit. Und ja, wir haben die verschiedenen Tagesruhezeiten schon angesprochen. Also die regelmäßige, die gesplittete, die ja auch als regelmäßige anzusehen ist. Und dann noch die reduzierte Tagesruhezeit. Und die determinieren, die legen fest, wie lange kann denn die Schichtzeit sein an diesem Tag.
Ja.
So.
Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn wir den 24-Stunden-Zeitraum nehmen und sagen, ich möchte jetzt eine regelmäßige Tagesruhezeit einlegen. So, dann gehe ich von den 24 Stunden aus und wir haben ja gesagt, dass die tägliche Ruhezeit in dem 24-Stunden-Zeitraum komplett beendet sein muss. Also ganz einfach Rechnung 24 minus 11. So, und dann komme ich auf 13 Stunden und diese 13 Stunden, das ist dann die Schichtzeit, die ich an diesem Arbeitstag zur Verfügung habe.
Genau, und wenn ich halt.
Das heißt aber nicht, dass ich 13 Stunden arbeiten darf.
Ja, das kommt gleich noch, aber nur, dass es nochmal klar ist. 6.42 Uhr habe ich eingestempelt, in Anführungszeichen. Und dann eben ab diesen 6.42 Uhr, da rechne ich dann in dem Beispiel 13 Stunden dazu. Und dann weiß ich, wann muss ich den Löffel fallen lassen. Allerspätestens. Und um es noch vollständig zu machen, bevor wir auf das Thema, wie viel darf ich denn arbeiten in dieser Schichtzeit gehen, habt ihr jetzt eine gesplittete Tagesruhezeit oder eine reduzierte Tagesruhezeit, dann läuft die Rechnung auf 15 Stunden Schichtzeit hinaus. Warum? Bei der reduzierten Tagesruhezeit ist vollkommen klar, ich rechne 24 minus 9, gibt die 15. Bei der gesplitteten Tagesruhezeit läuft es aufs Gleiche hinaus, weil der erste Block der Tagesruhezeit, der mindestens 3 Stunden andauert, der findet ja während des Arbeitstages statt. Also das kann 1,5 Stunden nach Beginn des Arbeitstages sein von mir aus oder 20 Minuten vor Ende des Arbeitstages. In diesem ganzen Zeitraum beispielhaft kann das alles stattfinden. Und insoweit ist bei der gesplitteten Tagesruhezeit auch nur der zweite Block der Tagesruhezeit relevant für die Berechnung der Schichtzeit, also auch nur diese 9 Stunden, wie bei der reduzierten. Und bevor jetzt gleich Sascha das mit der Arbeitszeit erklärt, sage ich noch ein Beispiel aus meinen Schulungen. Die Frage ist immer, wie oft dürfen wir in einer Arbeitswoche 15 Stunden Schichtzeit haben? Dann kommen die ersten Hände hoch, wo 2 Finger hochgestreckt sind, dann kommen die nächsten mit 3. Dann kommt noch mal einer mit 2 und dann wieder einer mit 3 und das war's dann. Aber Freunde und Freundinnen, es sind jeden Tag in der Arbeitswoche können wir rechtlich 15 Stunden Schichtzeit realisieren, weil wir ja eben die Möglichkeit haben zu reduzieren einerseits und an den Tagen, wo wir nicht mehr reduzieren können, können wir dann ja die gesplittete im Zweifel anwenden. Also vom Theoriemodell her könnt ihr an jedem einzelnen Tag der Arbeitswoche auf 15 Stunden Schichtzeit kommen. So.
Ja, jetzt fällt mir gerade, ich weiß nicht, ob die Stelle jetzt genau passt, aber wir dürfen ja den Fahrtenschreiber nicht vergessen. So, und wenn wir über den Fahrtenschreiber nachdenken, dann fallen wir ja auch wieder in die EU-Verordnung 165/2014 rein. Das heißt, wir dürfen ja die Bedienung nicht vergessen. Und im Artikel 34 Absatz 1, da wird ja auch gesagt, also ich bin ja dazu verpflichtet, im Grunde meinen Arbeitstag zu dokumentieren. Lückenlosen Nachweis und so weiter und so fort. Und da geht es ja darum, dass gesagt wird, okay, wie ist denn diese Aufzeichnung? Und wann muss ich denn eigentlich auf meiner Fahrerkarte aufzeichnen? So, und im Absatz 1 des Artikel 34 steht ja auch klar drinne, Fahrer benutzen für jeden Tag, an dem sie lenken, ab dem Zeitpunkt, an dem sie das Fahrzeug übernehmen, Schaublätter oder Fahrerkarten. Schaublätter lassen wir jetzt mal außen vor. Wir reden über die Fahrerkarten. Und ein wichtiger Punkt ist ja auch, dass die Fahrerkarte nicht vor dem Ende der täglichen Arbeitszeit entnommen wird. Dann geht es weiter, es sei denn, es wäre jetzt anderweitig zulässig. Aber mir geht es eigentlich
Lassen wir
ja um
es.
die Aufzeichnung. Nein,
Ja,
genau.
wir wollen keine
Es geht ja
Beispiele.
grundsätzlich
Haben
um
wir
die
schon.
Aufzeichnung.
Genau.
So. Jetzt kann es natürlich in der Praxis wieder ganz anders aussehen. Also in dem Fall wäre es ja so, ich weiß, okay, ich fahre heute ein aufzeichnungspflichtiges Fahrzeug, ich komme zu meinem Arbeitsplatz, ich stecke meine Fahrerkarte rein, führe den Nachtrag durch, stempel an, indem ich das Beginnland eingebe, wozu ich ja auch verpflichtet bin. Das wäre der Artikel 34 Absatz 7. Der Fahrer gibt in den digitalen Fahrtenschreiber das Symbol des Landes ein, in dem die tägliche Arbeitszeit begann bzw. endete. So, wofür brauche ich das? Das haben die Fahrer auch noch nicht immer so verstanden. Also einmal, ich versuche das so jetzt zu erklären, dass der Fahrtenschreiber eben die Stempeluhr des Kraftfahrers ist. Und ich ja anstempeln muss und ich abstempeln muss. Und für mich ist die Landeingabe, also Ende Land, Beginnland, Ende Land. Beginnland wäre anstempeln und Ende Land ist dann abstempeln an meiner Stempeluhr. Es gibt viele, die sagen, ja, aber ich sehe doch die Ruhezeit. Ne? Wenn ich jetzt hier 12 Stunden Ruhezeit am Stück hatte, dann ist doch für jeden klar, dass ich in der Ruhezeit war. Ja, kann man so sehen, aber dadurch, dass wir natürlich die Gesetzgebung haben, sind wir ja erst einmal dazu verpflichtet. Und wenn ich es jetzt ganz bescheuert nehmen würde, ist es für mein Verständnis, es mag sein, dass es ein anderer anders sieht, aber wenn du jetzt nicht angestempelt hast oder nicht abgestempelt hast, dann könnte ich das auch genauso gut als eine Fahrtunterbrechung werten, weil meine Fahrtunterbrechung kann ja auch rein theoretisch 12 Stunden sein. Wie gesagt, es gibt vielleicht Leute, die das anders sehen, aber das ist ja unser, mag ja gerne sein. Ne, aber wir werden ja dazu verpflichtet. Also ich möchte wissen, wann hast du angefangen zu arbeiten, und dieses Anfangen zu arbeiten, das muss ja nicht zu dem Zeitpunkt gewesen sein, wo ich das Fahrzeug übernommen habe. Vielleicht war es ja eigentlich gar nicht geplant heute, dass ich fahre. Mhm. So, das heißt, ich habe vorher vielleicht schon 1 oder 2 Stunden im Lager gearbeitet und dann wird gesagt, Mensch, fahr doch mal eine Tour. So, und das bedeutet, dass ich dann ja, wenn ich mich am Fahrenschreiber anmelde, muss ich ja meinen Nachtrag machen. Und der Nachtrag müsste dann ja ganz anders aussehen. Das heißt, es kann ja nicht mehr sein, dass dann gesagt wird, nach der letzten Entnahme bis zum jetzigen Stecken habe ich eine Ruhezeit gemacht.
Mhm.
Ich müsste also meinen Nachtrag so gestalten, dass ich also hergehe und sage, oh, ich habe vielleicht um 6 Uhr angefangen zu arbeiten. Ich stempel an, so habe dann 2 Stunden sonstige Tätigkeit und dann habe ich erst quasi meine Karte gesteckt.
Ja, das ist immer
das gleiche Thema.
An
der Stelle passt du
ja. Nein, ja. Das passt schon. Wir hatten es ja auch viel von Schulungen und da ist es ja bei mir auch immer so. Man fragt dann ja, wie macht ihr das denn? Und dann ist ja die, das haben wir ja auch schon thematisiert, aber es wird ja am Ende 6, 7 Mal okay gedrückt am Fahrtenschreiber, nachdem die Karte dann drin ist.
Ja.
Bestellt, ja, also,
Wir sind da auch schon mal drauf eingegangen. Nur
absolut.
Auch hier wieder. Es ist, wir
also,
müssen es wiederholen, ja. Damit Leute das einfach verstehen.
Ja,
ne? Vor allen Dingen auch ich bin wieder jetzt da. Wir sind wieder bei der Bezahlung. Die erste halbe Stunde bei den Schulungen geht darum, dass sie sowieso viel zu wenig verdienen. Wo ich immer sage, dann fang endlich an, den digitalen Fahrenschreiber ordnungsgemäß zu verwenden. Und dann wirst du sehen, dass du am Ende des Monats schon mal vielleicht ein bisschen mehr hast.
Ja.
Gerade dann, wenn ich nach den Daten der Fahrerkarte bezahlt werde.
Ja, und es geht ja auch nicht nur um die Bezahlung, sondern es geht ja auch um meine Freizeit. Ich hatte jetzt auch in der Schulung wieder Herren aus dem Baugewerbe, die mir wieder alle bestätigt haben, dass dort Praktiken laufen, die ich überhaupt nicht akzeptieren kann, nämlich die Anfahrt zur Baustelle und die Heimfahrt von der Baustelle, die aber jedes Mal übers Betriebsgelände geht, sei Freizeit.
Ja.
Da verlieren die morgens eine Stunde und abends eine Stunde, vielleicht sogar mal anderthalb
Ganz
oder
genau.
Vielleicht auch mal nur eine halbe. Aber das sind Sachen, das geht nicht. Und ich frage mich vor allem heute, Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, überall suchen sie Leute. Wie kann sich ein Unternehmen erlauben, so mit seinen Leuten umzugehen? Und da, entweder verarschen sich die Leute selber, so wie wir es gerade hatten, 6 mal, 7 mal okay drücken, Ruhezeitnachtrag, oder sie werden verarscht. Und das ist eigentlich was mich wirklich ankotzt, aber...
Aber weil sie es auch
vielleicht
gar nicht wissen.
Ja, aber ich meine, selbst wenn sie es wissen, ich meine, wenn wir uns austauschen über Einzelfälle, haben wir es ja auch oft. Wir retten die Leute nicht vor sich selber. Man kann versuchen, wie wir es hier tun, Informationen in die Fläche zu bringen. Man kann versuchen, im Rahmen von Schulungen sie dazu anzuhalten, sich besser, anders, korrekt, in Anführungszeichen, zu verhalten. Wer es nicht will, der soll es nicht tun. Ja, und wenn er es will, dann muss er sich auf die Hinterfüße stellen. Das Recht ist bei den Leuten. Und das war nämlich auch der Punkt, der mir eingefallen ist bei deinen Ausführungen zuvor. An dieser Stelle, wenn es so um den Rahmen geht, was ich wann, wie erfassen muss. Ich meine, klar, wir können wieder über wann muss ich das Land eingeben und so weiter, können wir wieder streiten. Aber da ist das Recht eigentlich ziemlich konsistent, weil ich mosere ja gern über unseren Gesetzgeber, über die Qualität des Gesetzes, der Verordnungen. Aber ich muss sagen, an der Stelle, wenn es so um den übergeordneten Rahmen geht, ist eigentlich alles da, um es richtig zu machen, beziehungsweise um sich darauf zu berufen, dass es hier und da und dort gesetzlich geregelt ist. Also gerade wenn ich es wieder aus Fahrersicht sehe, wenn mich dann einer anpflaumt im Unternehmen, warum machst du das so, warum trägst du da noch eine halbe Stunde Arbeitszeit nach, da bin ich voll abgedeckt durch die Rechtsvorgaben. Ja, da gibt es eigentlich überhaupt kein Vertun.
Nur wenn du den Fahrern das zeigst, wie solch ein Nachtrag aussieht, wo ich sage, naja, also nachdem ich gestern meine Karte gezogen habe, habe ich vielleicht noch mal eine halbe Stunde gearbeitet, dann bin ich erst in die Ruhezeit gegangen. So, und bevor ich an dem heutigen Tag die Karte gesteckt habe, habe ich vielleicht auch eine halbe Stunde gearbeitet. Wenn du dann diesen Nachtrag den Leuten zeigst,
ja,
wie er dann aussieht, dann musst du doch froh sein, dass sie dir nicht an den Hals springen.
Ja, ich weiß. Ja, okay, ja, das ist natürlich immer die Technik da dahinter.
Dann sagen sie, ah, oh, nee, komm, lass sein. Ich verzichte darauf. Ja,
Ja, wie
dann
gesagt, wir
mach
retten
das.
niemanden vor sich
Ich.
selber und okay.
Ja.
Also jetzt ist es wirklich passiert, dass wir fett abgeschweift sind, aber jetzt finden wir die Kurve wieder zurück zur Schichtzeit. Also wir hatten euch gerade erklärt, wo kommen die 13 her, wo kommen die 15 her, die da kursieren. Ja, wie gesagt, in der Mehrfahrerbesatzung 30 Stunden Verfügungsrahmen minus 9 Stunden Tagesruhezeit gibt dann die 21 Stunden Schichtzeit. Und komm, du hast vorhin damit angefangen, sag du
Ja,
den
aber
Leuten,
das
wie
ist
es
ja
mit der
ganz,
Arbeitszeit aussieht.
ja genau. Also wenn wir jetzt sagen, die Schichtzeit hängt also von meiner Ruhezeit ab, die ich an dem Tag einlegen möchte oder einlege. So, wenn ich jetzt sage, wir haben den 24-Stunden-Zeitraum, ich mache also heute eine 11-stündige Tagesruhezeit, dann komme ich bei 13 Stunden raus. Das heißt aber nicht, dass diese 13 Stunden jetzt meine Arbeitszeit ist, sondern von diesen 13 Stunden darf ich ja nach dem Arbeitszeitgesetz maximal 10 Stunden arbeiten, eventuell auch nach der Lenk- und Ruhezeit zweimal die Woche 10 Stunden lenken, wenn ich im Normalrahmen bleibe. So, wo wir ja auch schon wieder diesen hohen haben, ne? Also der Gesetzgeber sagt, zweimal die Woche darfst du 10 Stunden lenken, das Arbeitszeitgesetz sagt aber, du darfst maximal 10 Stunden arbeiten. Also 10 Stunden Lenkzeit ist ja in Verbindung mit dem Arbeitszeitgesetz erstmal gar nicht möglich, ohne einen Verstoß zu erzeugen. Wenn ich also sage, ich habe B- und Entladetätigkeiten, habe meine Abfahrtskontrolle, die ich machen muss und. So bei 10 Stunden Lenkzeit und einer zusätzlichen Abfahrtskontrolle, die ich machen muss, wäre ich ja schon über 10 Stunden hinaus. Aber das ist eine andere Geschichte. Also ich nehme meine 13 Stunden. Von diesen 13 Stunden darf ich maximal 10 Stunden arbeiten. Das heißt, 13 minus 10 bleiben 3 Stunden über. So, was mache ich jetzt mit diesen restlichen 3 Stunden? Ich muss ja meine Pausen einhalten. Ich bleibe jetzt auch allgemein bei Pausen. Also ich will jetzt hier nicht jede einzelne Pause definieren, sondern ich muss Pausen einhalten nach meiner Lenk- und Ruhezeitverordnung. Ich muss Pausen einhalten nach dem Arbeitszeitgesetz. So, das heißt, es kann mir vorkommen, dass ich also jetzt 90 Minuten Fahrtunterbrechung einhalten muss an dem Tag. So, dann müsste ich rechnen, diese restlichen 3 Stunden, die ich habe, da rechne ich jetzt 1,5 Stunden runter von für meine Pausen, bleiben immer noch 1,5 Stunden über. Und was mache ich mit diesen restlichen 1,5 Stunden? Ich kann natürlich hergehen und sagen, naja, ich mache zusätzliche Pausen oder aber die Möglichkeit, die ich habe, ich gehe in die Bereitschaftszeit hinein. Die Bereitschaftszeit nach Paragraph 21a, da ist sie ja beschrieben, ist ja keine Arbeitszeit, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Und
Also,
somit fallen sie nicht in meine Arbeitszeit hinein, sondern in den Bereich der Schichtzeit hinein.
genau, also nur um den kleinen Ausschweif an der Stelle noch zu machen, sie sind keine
Du bist das, der immer
Arbeitsschutz.
ausschweift. Schon mal
Ja,
gemerkt?
natürlich, ja klar, wenn einer Scheiße baut hier, dann ich. Diese Thematik mit der ist keine Arbeitszeit darf wieder nicht fehlverstanden werden. Wie gesagt, wir halten uns jetzt dran, euch einfach mehr über die Basics zu erzählen. Deshalb werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten eine Folge über die Bereitschaftszeit an sich machen, aber das nur an der Stelle. Sie zählt nicht in die 10 Stunden oder 8 Stunden oder halt generell in diese arbeitsschutzrechtliche Arbeitszeit hinein, die Bereitschaftszeit. Sie muss aber entlohnt werden. Das ist ein
Ganz genau.
zentraler
Sie fällt ins
Punkt.
Mindestlohngesetz hinein. Das darf
Genau.
man nicht vergessen.
Und anderen Hinweis, den ich noch kurz geben wollte zu dieser Thematik, das können wir auch nicht heute jetzt wirklich weiter verfolgen, aber dieses Spannungsfeld zwischen 10 Stunden Lenken und 10 Stunden Arbeiten, ja, das war rechtlich unsauber gelöst über den 21a im Arbeitszeitgesetz, haben da viele, die es so entsprechend lesen wollten, gemeint, wir haben für den Fahrer keine tägliche Arbeitszeit mehr über Lex Specialis, Pyramide, ganz am Anfang. Da gibt es ein Urteil, ich suche das raus. Das ist, glaube ich, von 2021 Bundesarbeitsgericht auf einen Fahrer bezogen. Also deshalb kein Vertun mit irgendwelchen Krankenschwestern, Feuerwehrleuten, sonst was. Das Bundesarbeitsgericht hat euch allen ganz klar zum Ausdruck gebracht in dem Urteil, die 10 Stunden aus Paragraph 3 Arbeitszeitgesetz sind heilig. Es gibt kein Vertun an der Stelle. Wer 10 Stunden lenkt, und deshalb hier die klare Botschaft, begeht automatisch einen Arbeitszeitverstoß und dann freut sich der Unternehmer, der Arbeitgeber, weil der bezahlt ja für Arbeitszeitverstöße. Aber das ist vollkommen klar geregelt und da gibt es überhaupt kein Vertun.
Ja.
Das waren meine zwei Anmerkungen zum Ausschweifen.
Genau, Arbeitszeitverstöße haftet grundsätzlich der Unternehmer. Ich muss nur aufpassen, wenn wir jetzt wieder in den Bereich der Schichtzeit gehen, muss der Fahrer nur aufpassen, dass er also seine Tagesruhezeit oder seine tägliche Ruhezeit einhält. Nicht, dass er da Probleme bekommt, wenn er aus der Schichtzeit rausgerät.
Genau,
also er muss immer auf seine Tagesruhezeit passen. Ja, das genau, muss passen.
Er muss da sein. Und jetzt sehe ich gerade natürlich, kann man mir wieder einen Vorwurf machen, ich hätte mich falsch geäußert. Also die 10 Stunden sind grundsätzlich heilig. Aber was man auch bei der Schichtzeit hier noch thematisieren kann, was man mit Manuel Feigl und Tina Franke gemacht haben. Wir haben den Artikel 12 in der 561 2006. Wir haben also Notfälle, Sonderfälle, außergewöhnliche Situationen. Hier kann ich abweichen, auch von der Schichtzeit, egal ob ich einen geeigneten Halteplatz erreichen möchte, Schrägstrich muss, oder ob es diese diese Sonderregel für das Ende der Arbeitswoche beim Übergang in die wöchentliche Ruhezeit ist. Da habe ich Möglichkeiten, von der Schichtzeit abzuweichen, beziehungsweise die zu überschreiten, die Grenzen in einem gewissen Rahmen. Ja, also das auch hier genannt ist. Es gibt Sonderfälle, es gibt Einzelfälle, in denen darf ich von dieser Schichtzeit abweichen, aber halt A, weder planvoll noch B, regelmäßig, sondern nur, wenn die Rahmenbedingungen als besonders widrig anzusehen sind, wenn im Einzelfall besondere Situationen entstanden sind, die es eben unmöglich machen, die Planung einzuhalten.
Also wir reden eigentlich von unvorhersehbaren Situationen.
So heißt's. Gut, also ja. Das ist das Thema Schichtzeit 13, 15, 21 in der Mehrfahrerbesatzung. 10 Stunden Arbeitszeit ist das grundsätzliche Maximum, von dem wir nur in Sonderfällen abweichen können. Was gibt's zur Schichtzeit noch zu sagen?
Ja, aber also ich darf ja dreimal zwischen 2 wöchentlichen Ruhezeiten meine Tagesruhezeit reduzieren.
Ja.
Also weniger als 11, mindestens 9 Stunden. Und wenn ich also auf die 9 Stunden komme oder auf die 9 Stunden runtergehe, dann bedeutet das, dass ich also, und das ist das, was dieser Disponent ja immer meint, ne, wo er sagt, diese 15 Stunden Arbeitszeit. Nein,
ja.
Das bedeutet, dreimal pro Woche, wo ich also meine tägliche Ruhezeit reduzieren darf auf 9 Stunden, somit komme ich dann ja auf meine 15 Stunden Schichtzeit und das ist das, was er meint. Das heißt nicht, genau, dass ich arbeiten darf. Die maximale tägliche Arbeitszeit bleibt bei 10 Stunden.
Genau, also wer jetzt wirklich Punkt. 15 Stunden Schichtzeit hat, der muss im Mindestumfang von 5 Stunden Fahrtunterbrechungen oder Bereitschaftszeiten, also und oder Bereitschaftszeiten haben. Ja? Es können ja nur Fahrtunterbrechungen sein. Ja? Es kann
genau,
der dreistündige Teil von einer gesplitteten Tagesruhezeit sein, es können Fahrtunterbrechungen sein, Pausen sein und eben auch Bereitschaftszeiten, wenn ich die Voraussetzungen vorliegen hatte, dass ich etwas als Bereitschaftszeit habe aufzeichnen können.
Ja.
Ich glaube, jetzt habe ich es halbwegs richtig ausgedrückt.
Wobei diese Bereitschaftszeit ja nur im Paragraph 21a.
Genau, unter den dort genannten Voraussetzungen.
Ganz genau. Aber wie gesagt, da reden wir ja noch drüber irgendwann mal in einer der nächsten Folgen. Gehen wir nochmal so ein bisschen genauer ein, weil das ja auch ein ganz schwieriges Thema ist. Wir haben nicht nur schwierige Themen, glaube ich.
Ja. Aber noch ein weiterer Punkt schon mal geteasert, was wir sicherlich auch mal machen sollten, Sascha, ist eine Sonderfolge Omnibus, weil die haben ja mehr und mehr Sonderregeln, manche schon traditionell, andere erst seit Mai 24, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da gibt's nämlich auch die Möglichkeit, im Gelegenheitsverkehr unter gewissen Rahmenbedingungen von der Schichtzeit abzuweichen. Können wir aber auch jetzt nicht
und nicht nur von der Schichtzeit, wir haben ja auch dann eine sogenannte 12-Tage-Regelung. Ja. Da ist dann die rechtliche Grundlage im Artikel 8, Absatz 6a, Verordnung 561/2006. Aber also auch da haben wir nochmal Zeiten, wo wir eine Ausnahmeregelung haben für Fahrer im einfachen Gelegenheitsverkehr, im grenzüberschreitenden Personenverkehr, so heißt es dann da.
Aber nicht grenzüberschreitend.
Auch da müssen...
Also Ja, wieder die Richtigkeit muss ja hier gesichert sein.
Ganz
Durch
genau.
die Neuregelung ist
Ja.
es nicht mehr auf den grenzüberschreitenden Verkehr beschränkt, sondern darf jetzt immer und
Ja.
überall angewendet werden. Aber das
Ja,
muss man
genau.
schieben. Ist aber letztlich eine tolle Überleitung, die dir gelungen ist, weil wir haben ja noch einen großen Elefanten im Raum. Und das ist eben nicht die Schichtzeit am Tag, sondern also nicht der Arbeitstag an sich, sondern die Arbeitswoche. Da haben wir eingangs den 144-Stunden-Zeitraum genannt. Und der ist jetzt noch offen, den müssen wir jetzt noch abhandeln.
Jo.
So.
Ja, der 144-Stunden-Zeitraum, der ergibt sich eigentlich aus den maximal täglichen 24-Stunden-Zeiträumen. Wenn ich sage, es dürfen maximal 6 24-Stunden-Zeiträume eingelegt werden, dann komme ich auf die 144 Stunden. Und das heißt also, spätestens nach 144 Stunden, der letzten wöchentlichen Ruhezeit muss die nächste wöchentliche Ruhezeit durchgeführt werden.
Entschuldigung, da muss ich jetzt wieder ganz böse rein, weil du hast gerade gesagt, nach maximal 6 24-Stunden-Zeiträumen. Das ist so leicht dahingesagt, das ist aber nicht richtig, weil wir haben ja eingangs besprochen, ich kann ja ganz, ganz viele 24-Stunden-Zeiträume haben. Also wenn ich jetzt so
Ja.
komische, wenn ich sehr utop, also es ist ja kein praxisnahes Beispiel, darum geht es auch nicht, sondern es geht ja um die Theorie dahinter. Also jetzt macht jemand nur das, was ich mal vorhin beschrieben habe. Der kommt kurz ins Unternehmen, fährt zweimal um Block, stellt die Karre ab und macht danach 9 oder 11 Stunden Tagesruhezeit. Dann kann der ja in einem Zeitraum zwischen seinen beiden Wochenruhezeiten das von mir aus 16 Mal machen. Das ist
Genau,
absolut
und deswegen habe ich
möglich.
ja gesagt, spätestens nach 6 maximal 24 Stunden Zeitraum. Das heißt, er hat die
Ja.
24 Stunden Zeitraum komplett ausgereizt. Dann wäre es so, dass wir sagen müssen, okay, jetzt hast du diese 144 Stunden und das ist der Maximalbereich. Natürlich kann ich hergehen und sagen, na ja, was mache ich, wenn ich die 24 Stunden Zeiträume nicht ausnutze? Dann gebe ich dir recht. Dann haben wir natürlich die Sache, dann wäre dieser Zahlenwert 6 völlig falsch.
Genau. Und ich muss aber nochmal auf die Theorie eingehen, weil das, was eben bei vielen Betroffenen ankommt, also ich spreche jetzt wieder Fahrer an, wieder Disponenten, auch wieder Kontrollorgane, es ist nicht reglementiert, wie oft innerhalb einer Arbeitswoche ich mit der Arbeit beginne. Weil da gibt es Aussagen, auch in Literatur, dass ich maximal 6 Tageslenkzeiten zum Beispiel starten darf. Also ich dürfte maximal 6 Mal meinen Arbeitstag beginnen zwischen 2 Wochen Ruhezeiten. Und das ist einfach grundfalsch. Und das ist dieser
Ja.
Konstruktionsfehler mit diesem Begriff des 24-Stunden-Zeitraums und diesen 6 24-Stunden-Zeiträumen, weshalb sprechen wir von 144 Stunden? Es ist relativ schnell aufgefallen, auch in Brüssel, dass diese 24-Stunden-Zeiträume Kacke sind, um was zum Ausdruck zu bringen, weil es eben so ist, wie wir es eingangs in Beispielen formuliert haben. Ein 24-Stunden-Zeitraum kann schon nach mehr als 9 Stunden beendet sein. Er kann auch erst nach 50 Stunden beendet sein. Ja, ich mache einen Arbeitstag ganz normal, 8, 9 Stunden Arbeit und mach dann halt, hab noch einen Feiertag und hab noch einen Tag Urlaub und dann dauert halt mein 24-Stunden-Zeitraum, bis ich dann wieder beginne zu arbeiten, 50, 60 Stunden. Also deshalb ist das kein rechenbarer Zeitraum. Und du darfst gleich, Sascha. Deshalb sprechen wir von 144 Stunden, weil man sich dann auf allen rechtlichen Ebenen, auf EU-Ebene, auf nationaler Ebene, irgendwann mal zu dem Verständnis durchgerungen hat, dass es nicht 6 24-Stunden-Zeiträume sind, sondern das Produkt, also 6 mal 24 Stunden, das ist die maximale Dauer der Arbeitswoche, sprich der Zeitraum zwischen dem Ende der einen Wochenruhezeit und dem spätestmöglichen Beginn der darauffolgenden Wochenruhezeit.
Ich verbessere das kurz.
Geil.
Wöchentliche Ruhezeit. Bevor wir wieder
Entschuldigung,
jemanden
um
haben,
Gottes Willen.
der sagt, oh, wir sind ruckzuck, sind wir bei der Wochenendruhezeit.
Wochenendruhezeit, ja. Ja,
Nein, aber ich habe
herrlich.
das, wie gesagt, bewusst gesagt, weil wie komme ich auf diese 144 Stunden? So, und in der Praxis, ich erlebe es eben so, diese 24-Stunden-Zeiträume werden ausgereizt. Das ist
Natürlich, natürlich.
so,
Aber
und dieses Beispiel zu bringen, wenn ich die 24 Stunden ausreize, dann komme ich auf diese 6 Arbeitstage, auf diese
genau.
144 Stunden. Das war mein Punkt, weswegen ich das so genommen habe. Natürlich kann ich sagen, na ja, ich bin ja, wir haben ja über Flexibilität gesprochen und wir müssen nicht die 24 Stunden ausreizen. Dann wäre das natürlich genau richtig. Deswegen müssten wir dann sagen, okay, wenn du diese 24-Stunden-Zeiträume nicht komplett ausreizt, dann wäre es für dich in deinem Fall so, dass du spätestens nach 144 Stunden in die nächste wöchentliche Ruhezeit hineingehen musst.
Ja, so sieht's aus.
Ja, wir müssen so aufpassen. Wir müssen so aufpassen, was wir sagen.
Genau, also was halt wieder
wichtig ist. Du bist doch auch ein Korinthenkacker.
Ja, das sind wir doch alle. Irgendwo hängt in jedem uns der, in jedem von uns der Extremist.
Ja.
Also wichtig ist halt wieder, dass ihr es so versteht, wie wir es vorhin schon x-fach gesagt haben, es ist ein Verfügungsrahmen. Ich kann eben zwischen dem Ende der Einwochenruhezeit und dem Beginn der darauffolgenden dürfen eben maximal 144 Zeitstunden verstreichen. Ich kann natürlich auch nach 80 Stunden, nach 90, von mir aus macht nach 10 Stunden die nächste Wochenruhezeit, ja. Also weniger geht immer, beziehungsweise weniger arbeiten ist immer erlaubt. Aber es ist halt nicht erlaubt, drüber hinaus zu gehen. Also machen wir wieder wie vorhin ein Beispiel. Nehmen wir wieder das Thema im Fernverkehr, sage ich jetzt mal. Wir beginnen unsere Arbeitswoche am Sonntag um 22 Uhr am Ende des Sonnenfeiertagsfahrverbotes. Ich schweife jetzt nicht ab und rede drüber, wenn wir dann tatsächlich anfangen zu arbeiten und so weiter, sondern wir sagen 22 Uhr. Und dann fängt die Rechnung also so an, 144 Stunden später ist ja einfach nur ein Tag weniger, ein vollständiger 24-Stunden-Zeitraum weniger als 7 vollständige Tage. Also wenn wir Sonntag 22 Uhr begonnen haben, dann heißt die Regelung, dass ich spätestens am darauffolgenden Samstag um 22 Uhr den Löffel fallen lassen muss, um dann in eine Tagesruhezeit zu starten, die dann zur Wochenruhezeit verlängert wird.
Jo.
So. Das ist also der Verfügungsrahmen, den wir haben. Und der ist natürlich krass lang, weil das sind ja, also 144 Stunden pro Woche ist schon ein Stück, wenn wir sagen, natürlich dürfen wir in den 144 Stunden maximal so und so lang lenken. Ja, das hängt dann wieder mit der Frage zusammen, ist meine Arbeitswoche innerhalb einer Kalenderwoche oder überlappt sie zwei, also führt sie praktisch zwei Kalenderwochen zusammen, dass ich beginne am Donnerstag nach dem Ende einer wöchentlichen Ruhezeit meine Arbeitswoche, dann lappt die eben in die nächste Woche hinein. Also in dem Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich fange donnerstags morgens um 6 Uhr an, dann müsste ich eben spätestens am Mittwoch der darauffolgenden Woche um 6 Uhr in die Wochenruhezeit starten.
Mhm.
Ja, das ist also auch möglich. Und dann muss ich halt, und das ist jetzt wieder der Rückschluss so ganz zum Anfang, in dieser Arbeitswoche muss ich mich halt nicht nur an die Lenkzeiten halten, muss das Mindestmaß an Ruhezeiten bringen, muss dann je nachdem, wie der einzelne Arbeitstag sich gestaltet, entsprechende Pausen einlegen, Fahrtunterbrechungen, sondern ich muss natürlich auch das Arbeitszeitgesetz mit seinem Kalenderwochenbezug berücksichtigen. Und da ist ja die besondere Herausforderung, dass manchen das passiert, wenn die schon unter der Woche, also wenn wir jetzt davon ausgehen, es ist ein regelmäßiger, die regelmäßigen Arbeitstage sind von Montag bis Freitag, inklusive dieses kleinen Schnipsels am Sonntag von 22 bis 24 Uhr, dann muss ich hier eben besonders darauf achten, dass diese zwei Stunden, die dann noch an diesem Sonntag stattfinden, dass die auch noch in die maximale Wochenarbeitszeit hineinpassen und an der Stelle nicht zu einem Verstoß führen.
Ja.
So.
Ich überlege mal gerade, das habe ich nicht so oft bei meinen Kunden. Also das kommt bei uns nicht so häufig vor.
Nee.
Dass dann da ein Verstoß generiert wird, ne?
Nee, also 60-Stunden-Verstöße habe ich auch relativ selten. Der Regelfall sind halt die 10-Stunden-Verstöße.
Ja.
Pro Tag, aber in der Wochensumme habe ich wirklich selten Fälle gesehen, wo es mal über 60 Stunden hinausging. Also gerade.
Vielleicht durch die Fehlbedienung.
Ja, durch Fehlbedienung. Oder wo ich auch Fälle habe, wo es wirklich streng an die Grenzen geht, sind gerade so Leute, die Mehrfahrerbesatzung machen. Wenn die dann da Tomaten aus Spanien holen und solche Sachen. Da habe ich schon mal was gesehen, wo es wirklich grenzwertig war. Oder Anderes Beispiel Baugewerbe, ja, weil die tun sich ja schwer mit einer korrekten Aufzeichnung. Aber wenn wir mal rein von dem Thema herkommen, wann beginnt der Arbeitstag und wann endet der Arbeitstag und wie viel da davon ist Arbeitszeit am Ende? Und da in den Saisonspitzen, in der warmen Jahreszeit, ja, da kann es schon mal vorkommen. Also es ist nicht sicherlich nicht selten, aber auch nicht alltäglich.
Ja, das habe ich auch den Fall, Betonpumpen, ne? Die haben ja auch so, also diese ganzen Saisonbetriebe, wo also im Sommer volles Rohr malocht wird,
Hätten wir schon wieder
da
eine
sehe ich
Chance
ja auch unsere
abzuschweifen.
Arbeits, ja, da sehe ich ja aber auch so unser Arbeitszeitgesetz ein bisschen zu unflexibel.
Ja, es soll
Was
ja auch
soll denn
schon
der
lange
machen?
überarbeitet werden, aber man kommt ja nicht
Ja.
zusammen politisch.
Ja, das ist
Es
ja auch
gibt ja
sehr
auch andere
schwierig. Aber
Länder,
das.
aus Österreich zum Beispiel ist es mir bekannt, die haben halt auch eine ganz andere Kultur. Die haben dann diese Tarifverträge, die haben da einen speziellen Begriff dafür, Kollektivverträge heißen sie, glaube ich. Da gibt es ja auch schon ganz viele Sparten, also Branchen, die 12 Stunden arbeiten dürfen. Ich meine, wäre in Deutschland auch möglich, wenn wir einen Tarifvertrag machen, aber dann ist halt immer die
Ja.
Frage, will sich der Arbeitgeber, ich glaube, beim Arbeitnehmer wäre es weniger das Problem, aber will sich der Arbeitgeber tarifbinden? Das will er ja auch oft nicht. Ja.
Ja.
Also deshalb, es
Aber für
ist,
manche stellt das wirklich ein Problem dar. Also,
ja.
wenn wir mal bei diesem Kunden bleiben, den ich hier habe mit seinen Betonpumpen, was soll er denn machen? Also, der Fahrer fährt irgendwann los zur Baustelle, ist da am Malochen, so am Pumpen, Pumpen, Pumpen. So, jetzt müsste er im Grunde ja sagen: So, Freunde, meine 10 Stunden sind rum, ich
Bin
muss nach Hause.
dann mal weg.
Ja, ich bin weg. So, das wäre die erste Möglichkeit. Ist aber nicht geeignet. Die zweite Möglichkeit, ja, ich schicke einen anderen Mitarbeiter hin, der also später angefangen hat an diesem Arbeitstag und der ihn dann quasi ablöst. Aber Jan, haben wir ein neues Problem. Hier fehlen doch auch die Leute. Also,
Überall.
was bleibt dem Unternehmer über? Es bleibt ihm ja im Grunde nur über, dass er sagt, okay, da, wo die Arbeit da ist, da muss ich den Mitarbeiter einsetzen, der ist auch bereit dazu, gar keine Frage. Und dann geht das los. Aber wenn er jetzt aufzeichnet seine Arbeitszeiten, wie auch immer, haben wir am Ende des Arbeitstages einen Verstoß.
Ja, da ist es ja auch, also schweife ich doch kurz ab, weil es ja, also gut,
Ja,
Betonpumpe
wir sind
ist
ja auch gar nicht
anders,
so lange dabei. Wir haben jetzt fast eine
aber
Stunde.
ja, ein bisschen mehr. Es soll ja, der EU-Gesetzgeber hat mit dem Mobilitätspaket in dieser Branche die Möglichkeit geschaffen, national eine Ausnahme umzusetzen, nämlich soll ja der Transport von Frischbeton soll ja ausgenommen werden können. Ist in Deutschland nicht der Fall. In anderen Staaten ist schon umgesetzt worden, aber das ist halt genau das. Ja? Also wir sind mit Schutzvorschriften hier reingestartet in die heutige Folge. Arbeitnehmerschutz, Straßenverkehrssicherheit. Da haben wir eine Branche, wo viel geklotzt wird. Jetzt schaffen wir denen noch eine fahrpersonalrechtliche Ausnahme in Verbindung mit Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen. Dürfen die dann auch noch Bereitschaftszeiten realisieren, weil sie ja nur über Paragraph 18 ausgenommen sind. Ja. Keiner konnte mir folgen. Es ist groovy. Wenn das kommen sollte, fände ich es echt groovy, wenn wir das Thema Vision Zero, weniger Verkehrstote, mehr Arbeitnehmerrechte, mehr Arbeitnehmerschutz im Vordergrund stellen. Aber egal. Ich denke, wir machen uns jetzt noch mal kurz Gedanken, ob wir zu dem 144-Stunden-Zeitraum wirklich das zum Ausdruck gebracht haben, was wir wollten. Ja, was, also noch eine kleine Ausschweifung aus meinen Schulungen. Ich frage immer, wie entsteht eine Wochenruhezeit? Ist den wenigsten klar, aber wir haben hier im Fahrpersonalrecht eine ganz, ganz klare Regel und die sagt nämlich, und da wird es nämlich wieder ein bisschen schwierig mit diesen 144 Stunden, wann müssen die tatsächlich oder wann laufen die tatsächlich aus? Also im Fahrpersonalrecht ist es anders als im Arbeitszeitgesetz. So geregelt, dass eine Wochenruhezeit dadurch entsteht, dass ich eine Tagesruhezeit beginne. Ja, die Tagesruhezeit ist ja mit der, also die Erholungsphase am Tag ist mit der Aktivitätsphase am Tag verknüpft. Das ist unser 24-Stunden-Zeitraum. Ja, also zu jeder Aktivitätsphase muss eine Erholungsphase dazukommen. Dann gibt es aber den Switch im Kontext der Wochenruhezeit, weil die Wochenruhezeit entsteht dadurch, dass ich eine Tagesruhezeit beginne und die dann so lange verlängere, bis dann der Mindestumfang, der eben gesetzlich gefordert ist, erfüllt ist. Also entweder bei einer reduzierten reduzierten wöchentlichen Ruhezeit 24 Stunden, bei einer regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit mindestens 45 Stunden. Ja, aber die Tagesruhezeit geht sozusagen in der Wochenruhezeit auf. Es ist nicht klassischerweise 11 Stunden Tagesruhezeit plus 24 plus 45, sondern es ist 11 plus 13 gibt dann die 24. Und sobald wir die 24 haben oder die 45 oder die 30, 36, 39, 34,5, völlig egal, 60, 90, 100 Stunden Wochenruhezeit, dann kann, sobald das Mindestmaß erfüllt ist, die nächste Arbeitswoche beginnen. Ja, der nächste 144-Stunden-Zeitraum darf beginnen, sobald das gesetzliche Mindestmaß erfüllt ist. Machen wir ein konkretes Beispiel. Wir haben gesagt, unsere Arbeitswoche beginnt Sonntag 22 Uhr, also mit dem Ende des Sonnenfeiertagsfahrverbotes. Dann könnten wir bis Samstag 22 Uhr tätig sein, müssten dann eben die Tagesruhezeit beginnen, die dann zur Wochenruhezeit verlängert wird. Wenn wir auf das absolute Mindestmaß gehen, wären das wieder die 24 Stunden. Und dann könnten wir also wieder am Sonntag um 22 Uhr in die nächste Arbeitswoche reinstarten. Ja, also auch hier wird das System sozusagen rund. Natürlich können wir die reduzierte Wochenruhezeit nicht beliebig oft machen, sondern nur innerhalb der gesetzlichen Vorgaben. Aber ja, man sieht schon, auch in Kombination mit dem Thema, das wir vorhin thematisiert hatten, Bereitschaftszeiten. Also es ist schon kurios, in welchem krassen Ausmaß der Gesetzgeber es dem Arbeitgeber ermöglicht, hier den Fahrer, die Fahrerin einzusetzen, ja, bei der Arbeit
und
zu halten.
Ja. Und die Sonn- und Feiertagsruhe nach dem Arbeitszeitgesetz ist ja festgelegt im Paragraph 9 des Arbeitszeitgesetzes. Und dann gibt es den Absatz 3, wo quasi dem Fahrer und auch dem Beifahrer die Möglichkeit gegeben wird, den Beginn
nach vorne zu
der 24
oder nach
ja, hinten, wie es heißt. Bis zu 2 Stunden vorverlegt werden kann. Genau, das wollte ich gerade noch mit reinbringen.
Ja, also da auch in dem System würde es praktisch matchen mit den gesetzlichen Vorgaben. Ist ein toller Punkt.
Ja, genau, weil ja im Grunde gesagt wird, Sonn- und gesetzliche Feiertage 0 bis 24 Uhr dürfen Arbeitnehmer nicht beschäftigt werden. Das wäre natürlich ein Problem in dem Zusammenspiel, wenn ich Sonntagabend um 22 Uhr losfahren müsste, würde, wollen oder wie auch immer, dann wäre das ja erstmal gar nicht möglich. Und deswegen muss also im Absatz oder wurde im Absatz 3 dann gesagt, okay, für den Kraftfahrer und den Beifahrer, da können wir also diese 2 Stunden vorverlegen. Somit kommen wir dann wieder auf die 22 Uhr.
Sind wir wieder beim Begriff Lex Specialis. Ja?
Ja.
Alle Arbeitnehmer müssen am Sonntag frei haben, es sei denn, sie arbeiten als Lkw-Fahrer, als Bäckerei-Fachverkäufer, als Gastronomie-Mitarbeitender, als Krankenhaus.
Ja,
der ganze Gesundheitswirtschaftsbereich, die sind alle ausgenommen per Gesetz und dann gibt es halt noch Ausnahmegenehmigungen oder Sonderfälle anderer Form.
Mhm.
Genau. So, jetzt haben wir den Stand erreicht, dass wir beide, denke ich, das Gefühl haben, ihr hättet verstanden, nachdem ihr euch das Gelaber angehört habt, wie das System funktioniert. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann wisst ihr, dass ihr an kontakt@tachocast.de schreiben könnt.
Wenn wir falsche Begriffe verwendet haben, schreiben.
Ja, sehr gern, in den Fällen auch. Ja, darauf können wir jetzt aufbauen. Also das müssen wir uns merken. Ich glaube, das ist jetzt Folge 11. Auf die müssen wir dann immer referenzieren, wenn wir irgendwelche Detailvorschriften behandeln, wo eben Dinge wie Schichtzeit, Arbeitswoche und so weiter eine Rolle spielen. Genau.
Ja, ich denke, wir kommen soweit zurecht. Wie gesagt, wir werden immer wieder auf einzelne Themenbereiche nochmal zurückkommen, wiederholen und so weiter. Und ansonsten
eine Kleinigkeit habe ich noch.
Ach, siehst du, da wollte ich gerade sagen, zeitlich liegen wir noch ganz gut im Rahmen.
Ja, Sascha war fleißig und hat uns jetzt auch auf YouTube gestellt. Also derjenige, der gerne Podcasts auf YouTube hört, Ist eingeladen. Ich denke, über die Suche findet man das.
Ja, auch Tachocast.
Genau. Und ja, da könnt ihr euch dann nicht nur über die Podcast-Plattformen mit unserem Geschwätz auseinandersetzen, sondern jetzt auch bei YouTube, wo ich dir noch hier offiziell großen Dank dafür ausspreche, Sascha, dass du das gemacht hast.
Ja, sehr
Schön.
gerne.
Also, dann
Okay.
kommt gut durch
Gut,
die
ich wünsche alles
Woche.
Gute. Ich wünsche euch alles Gute.
Ja, wir
Kommt
hören
gut
uns
an
wieder.
und
Bis die
wir hören
Tage.
uns in der nächsten Folge.
So machen wir das.
Bis dann.
Alles klar. Ciao, ciao.
Das war der Tarotcast. Die heutige Folge wurde unterstützt von Jorla, ihrem Komplettanbieter für Logistik- und Telematiklösungen. Jorla, Changes for a Better Future. Jetzt informieren unter jorla.de.